So eine Epidemie ist verbreitet. Ich meine, ist es so eine Epidemie?
Oh, nein, voll dämlich.
Es war um zur fucking Hölle. Fuck. Na gut, eher positiv übertrieben, der Mick.
Trotzdem danke, aber unnötig. Haben wir die Zombie-Apokalypse verpasst? Ich bin mir nicht sicher, weil ich war so... Und dann war da niemand. Und ich war so voll enttäuscht.
Ja, für alle, die sich denken, was seid ihr für verfickte Klugscheißer-Pisserin?
Schon dumm.
So, da sind wir wieder. Nach 2 Wochen Pause, 2 lange Wochen, in denen wahnsinnig viele Dinge in dieser wahnsinnig großen Welt passiert ist. Und wir sind wieder hier. Hier für euch, zwischen Berlin und Dresden. Der einzig wahre Podcast. Besser war schon. Mit unserer niegelnagelneuen, brandneuen Folge. Das ist wie die Brötchen aus dem Ofen. Das ist noch heiß. Zu heiß, um es zu hören eigentlich. Lost in Dubai. Und wir haben heute nicht nur wieder die wunderbare Wendy am Apparat.
Ja, hey, das bin ich. Hallo.
Ja, sondern auch jemand ganz Besonderen. Und jetzt kommt endlich unser wunderbares neues Intro zum Einsatz, was Wendy, unser Creative Music Art Director, gemacht hat. Nämlich, wir haben einen wunderbaren Gast heute.
Zu Gast bei...
Okay.
Ja.
Gut.
Besser war schon.
Und das ist nämlich die wunderbare Cindy. Die Künstlerin ist Instagram-Star, Influencerin und in ihrem Hauptjob quasi Leutehelferin. Also, darüber sprechen wir gleich.
Nur Superlative. Gar kein Pressure, kein Druck.
Nee, das ist, wir sind hier ein Tatsachen-Podcast, neben Service-Podcast, was wir auch sind. Und hallo Cindy, schön, dass du da bist bei uns.
Hi. Hallo, ich freue mich voll, dass ich heute mit dabei sein kann. Sehr cool. Und oh ja, der Druck ist gerade immens gestiegen. Mir ist gerade ein bisschen warm.
Du kannst total entspannt sein, so. Wir fühlen uns hier eh immer die ganze Zeit, wenn wir reden, als würde uns niemand zuhören. Dabei hören uns natürlich super viele Leute zu, aber eigentlich, wir sind einfach, weißt du, so Kaffeeklatsch. Oder wir sitzen an der Bar. Oder
sehr gut.
So quasi, ne? Ich sitze hier und rauche, manchmal trinken wir.
Oh, hast
so.
Du's gut.
Ja, also es ist so, ich mach's mir hier nett, so, weißt du, deswegen voll gespannt.
Ja. Wenn die beobachtet aus dem Fenster irgendwelche Vögel, die da sind.
Ja, oder Jogger, die aus irgendeinem Grund im Kreis in meinem Hof joggen, weil sie Angst vor Corona haben. Und ich denke mir so, ich glaube, die Viren fliegen auch dahin. Also, keine Ahnung. Aber jetzt ist dunkel, jetzt joggt niemand.
Ah, krass. Also, ich bin auf jeden Fall bei euch. Ich habe es mir auch schon entspannt gemacht. Genau, Zigarette, die kommt nur einmal im Jahr, genauso wie der Alkohol. Aber
na, perfekt.
Gedanklich bin ich bei euch und entspannt.
Wann ist dein Special Laster Day Tag? Wenn du einmal raus und trinkst?
Ja, genau. Ich habe vor 2 Jahren komplett aufgehört. Kein Alkohol, keine Zigaretten. Gibt es jetzt einmal im Jahr und nicht wieder. Es hat bis jetzt 2 Jahre in Folge geklappt. Bin gespannt, wie lange ich das durchhalte.
Okay, toi, toi, toi. Okay. Aber wählst du dann den Tag so random aus? Oder ist das Geburtstag, Silvester? Oder?
Meistens ist es mein Geburtstag. Genau, dann gibt es richtig dekadent und verschroben eine Zigarre und einen Whisky. Genau.
Oh, das finde ich
wow.
Gut.
Wow.
Das finde ich gut.
Voll geil.
Ja, ein bisschen feiern.
Das finde ich genau. Einen super dekadenten Geburtstag. Also, ja.
Ja. Vor allem in Zeiten von Corona, ja.
Okay, genau, wir sind heute zu dritt hier. in der wunderbaren Welt des Internets für euch. Und vielleicht habt ihr das ja mitbekommen, eine Veranstaltung dieses Jahr konnte auch nicht so richtig stattfinden wie sonst. Und zwar das Festival der Trunkenbolde, der sexuellen Belästigung und des Pfannkuchenüberfressens, und zwar Karneval. Und ich merke schon, Wendy, hast du den Karneval irgendwie vermisst?
Nee, überhaupt gar nicht. Und das Ding ist halt, dass ich will ja nicht immer so die Spielverderberin sein, aber ich habe das Gefühl, ich bin's dann doch. Also das Ding ist, ich war richtig piss so, weil für Leute, die es vielleicht jetzt nicht so auf dem Schirm haben, wir haben jetzt am Wochenende ein Jahr nach Hanau. Und falls ihr euch erinnert, hatten wir auch damals, als dieses Blutgelage in Hanau stattgefunden hat, haben wir auch in einer Podcast-Folge relativ intensiv darüber geredet. Und dann war es ja so dreist, so dreist letztes Jahr, dass die dann alle waren so, ja, lass mal trotzdem Karneval feiern, ne? Und du denkst so, ja wurden gerade irgendwie ein paar Menschen ermordet, aber komm, lass mal Karneval feiern. Und dieses Jahr sehe ich relativ wenig Worte zu Hanau, aber Hauptsache, Karneval kann nicht stattfinden. Ich dachte so, boah, wie geschmacklos kann man eigentlich sein? Genau. Wirklich, ekelhaft. Ja. Also, ja, das ist mein Ding zu Karneval. Ich habe Karneval schon immer gehasst und dieses Jahr hasse ich es extra noch mal mehr. Ja, ich hasse viel.
Es ist wirklich schlimm, wie manche Leute ihre Prioritäten legen, und wenn sie der Meinung sind oder wenn sie der Meinung sind, dass solche Sachen wie Karneval gerade der Mittelpunkt der Welt sind und sich alles nur darum drehen sollte, man sich jetzt öffentlich besaufen darf oder nicht, ob es gerade schick ist oder nicht, ist wirklich schwierig. Also ich bin froh, wie es ist. Ich brauche keinen Karneval. Ich habe noch nie Karneval groß gefeiert. Letztes Jahr war meine Arbeitskollegin noch zum Karneval in NRW und kam dann mit Covid wieder. Deswegen, das hat meine Meinung nochmal bestätigt.
Verdient, würde ich sagen.
Ein kleines bisschen. Nein, aber ihr geht's gut.
Genau. Ja, das wollen wir. Wir wollen es allen Leuten gut geht.
Ja, so. Das stimmt, genau. Das ist nur Wendys Bestrafung für Karneval. Einmal kurz ein gutes Corona und dann ist wieder gut. Ich hab tatsächlich, also ich habe auch nicht so wirklich Karneval gefeiert. Meine Mutter war aber großer Fan der Rosenmontagsumzüge. Da lief bei uns dann schon von früh der Fernseher. Und ich war tatsächlich mal in so einer Vereinssitzung dabei in Düsseldorf gewesen. Also ich war da wirklich da, wo diese Mariechen dann, Karnevalsmariechen da sind. Und das ist total abgefahren, weil, also das hat sich so verhalten, dass ein damaliger Freund und ich, wir wollten zusammen nach Thailand, und der ist großer Karnevalsfan, da sind wir von Düsseldorf geflogen, und da war so, komm, lass uns doch zum Karneval gehen. Ich habe einen Freund, der kann uns da so Tickets besorgen. Ich so, okay. Und dann waren wir bei dieser Veranstaltung und wir waren als Sporty-Leute gekleidet, weil wir hatten Sportoutfit für den Urlaub mit und wir hatten natürlich keine extra Verkleidung. Und das ist wirklich krass. Du musst da echt immer aufstehen. Also bei diesen ganzen, ich glaube, es ist ja Hellau in Düsseldorf. Und dann haben die dann wirklich wie eine Vereinssitzung. Also da werden auch dann so Ehrensachen verliehen, ne? Also für lange Mitgliedschaft oder das oder der Gutschein vom dem und dem. Es ist wirklich wie eine
Vereinssitzung. Oder Vollposten des Jahres vielleicht so. Finde ich auch gut, aber gut. Nur mal so eine Anmerkung.
Nur so eine Anmerkung. Ja, aber das ist wirklich, also ist tatsächlich so. Und dann heißt es als Kind eine ganz...
Richtig schlimmer Kult. Ja.
Ja, das ist echt krasser Kult. Ja, das stimmt. Und als Kind hatte ich auch eine ganz traumatische Karnevalserfahrung, weil als Kind wird man ja so ein bisschen mehr durch die gesellschaftlichen Zwänge da reingebracht. Ne? Da gibt es Karneval im Kindergarten und in der Schule und dann mit Freunden irgendwo hin. Und da, ich habe sehr oft, ich war immer Hexe. Meine Mutter hat quasi immer ökologisch das eine Outfit Jahr für Jahr wiedergenommen. Und ich bin ja auch nicht gewachsen großartig. Ich könnte das wahrscheinlich heute auch noch anziehen.
Ja, bis heute nicht, ne?
Meine Mutter, guter Sparfuchs damals schon. Und da war ich in Zwickau gewesen, das weiß ich noch. Und da, den Saal, habe ich vergessen. War so ein großer Saal und da, es muss ich erzählen, weil es wirklich ein traumatisches Erlebnis. Ich muss das jetzt verarbeiten. Da war so, da konnte man quasi, naja, wie soll ich sagen, da waren so Animateure und die haben quasi so Kinder aufgefordert, so eine ganz einfache Choreografie zu tanzen. Und das habe ich gemacht und ich war schon damals sehr überambitioniert. Ich wollte da unbedingt gewinnen und diese Choreografie ganz, ganz großartig nachtanzen. Und das habe ich auch geschafft und die Besten haben dann eine CD gewonnen. Es wurde dann später quasi verkündet. Und da ich aber so ein sozialer Schisser war, schon immer bei solchen Sachen, bin ich nicht hingegangen. Also ich bin nicht hingegangen, um meine CD abzuholen. Das hat mich sehr verfolgt. Weil ich mein...
Und dann warst du traurig, weil du die CD nicht bekommen hast.
Genau. Ich habe so hart gekämpft.
Ach, Mensch. Aber was war es denn für eine CD, ist die Frage.
Ganz, was ganz Furchtbares. Ich glaube, das war sogar von diesen Künstlern dort was gewesen. Also das weiß ich nicht. Es waren wie die Amigos des Kinderkarnevals. Also ich habe da sicherlich nichts verpasst. Aber na gut. Okay.
Ja, wie schade.
Habt ihr eigentlich schon mal jemals einen Pfannkuchen gegessen, wo Senf drin war?
Nein, und ich denke, das ist eine Urban Legend.
Das halte ich sowieso für ein Gerücht.
Ja, wirklich. Ich glaube, das ist Quatsch. Das erzählen die immer nur. Und das gibt's nicht. Wirklich.
Genau. Genau.
Okay.
Doch, ich denke auch, das ist ein Mythos.
Okay, dann legen wir diese Urban Legend beiseite. Also, Karneval, check, abgehakt, vorbei. Wir haben wieder ein Jahr Ruhe.
Gott sei Dank. Genau.
Richtig, Abstand gewinnen. Was letztens auch richtig hochgekommen ist, wir sind ja auch so ein Podcast, wir holen ja alle Leute wieder ins Boot, und zwar Pokémon-Karten. Wenn ihr alte Pokémon-Karten habt, noch aus den 90er Jahren, dann kramt die mal raus, weil die sind jetzt richtig wertvoll. Der Holo Klurak, der bringt, glaube ich, im deutschen Raum so 10 bis 20.000, wenn er sehr gut erhalten ist.
Es ist so Wahnsinn, oder? Krass. Wahnsinn, finde ich. Also, entschuldigt, aber, oh Gott, ja, es ist vielleicht eine Erinnerung für manche, aber es ist doch nur eine scheiß Spielkarte. Hallo?
Ey, das ist super crazy, dass du das sagst, Judy, weil ich war ja riesen Pokémon-Fan und ich habe natürlich die erste Generation Pokémon, also ich meine, wir reden ja hier über nichts anderes, ne? Also alle anderen Pokémon danach waren ja Trash, so, das wissen wir. und ich habe dann am Anfang sind ja irgendwie nur die ersten, wie viel waren das, 52 oder so Pokémon gekommen, und mir hat eine gefehlt, ich hatte alle am Ende, weil mir hat eine gefehlt, und zwar war das, und jetzt stellt sich raus, wie schlecht ich mir nämlich Namen merken kann, mir hat dieses Tentakel-Ding, dieses Tentakel-Vieh hat mir gefehlt, das war das Einzige, und es ist super crazy, weil mein Cousin, der auch hier bei Berlin wohnt, der ist halt, wie viel älter als ich? Ich glaube, 7 Jahre älter als ich, hat diese Karte dann für mich gefunden und hat die mir per Post geschickt. Und dann hatte ich alle. Und das war so geil. Und ich war so, boah, ich bin die Königin der Welt. Alter, mir kann niemand was. Eben. Und jetzt erzählst du mir, dass die jetzt richtig viel wert sind. Und das Ding ist, ich würde ja überlegen, die zu verkaufen. Aber es ist wirklich so, ne? Ich habe so ein bisschen, da hängt ganz schön viel dran.
Wert.
Ich glaube nicht, dass ich die abgeben kann.
Gar kein Thema.
Ja.
Gar das ist kein crazy. Thema. Aber so viel Geld rauszuschmeißen.
Aber jetzt,
für.
Mal ehrlich, hast du den Holo-Klurak?
Warte, ich muss das googeln. Welcher war denn das? Ach, den Holo-Glurak. Den Glurak in Holo.
Glurak, ja, mit der Glitzerkarte. Die Glitzerkarte, das ist...
Mit der Glitzerkarte, nein. Ich müsste nachschauen, weil ich war damals auch so ein bisschen Poke-Fan. Ich habe aber das immer nur auf meinem kleinen Gameboy gezockt. Also nicht mehr mit Karten, sondern Gameboy. Ich habe in meiner Grundschulzeit mit so einem Link-Kabel Pokémon von Blau auf Gelb und Rot getauscht.
Oh, ja, oh Gott, ich hab das Kabel noch. Ich hab das noch. Also ich finde, wir sollten das wieder machen. Ne? Also ich hab auch immer noch... Ich hab meine alten Spiele nicht gelöscht. Ja, ich hab immer noch die... Ich kann die auch nicht überschreiben. Wirklich, ich war da... Du konntest ja immer nur eins speichern. Du konntest ja nicht mehr speichern. Und dann war ich immer so... Ich hab zwischendurch... Auch vor ein paar Jahren, als ich meinen Gameboy wiedergefunden habe, dachte ich so, oh komm, ich zock nochmal. Aber ich weiß, dass ich halt bei mir nicht mehr weitergekommen bin bei meinem alten Spiel. Und dachte ich so, okay, fang nochmal von Anfang an. Und dann habe ich es nicht gespeichert, weil ich war so, nee, ich kann das andere nicht überschreiben. Ich muss jetzt einfach immer durchspielen, so lange wie ich kann. Und dann kann ich es nicht speichern. Ja.
Sehr geil. Oh Mann, ah ja doch. War genau. Schon cool.
Ja.
Aber mit Disney-Filmen ist es genauso schön, und das Beast VHS gibt jetzt richtig viel Kohle. Es ist so abgefahren.
Was, echt?
Ja, also ich habe ein bisschen Geld im Keller. Ja, irgendwie habe ich letztens bei eBay gesehen, dass die VHS von Schöne und das Beast für 2.000, 3.000 Euro weggegangen
ist. Crazy shit.
Genau. Ja, aber ich habe voll die Schätze im Keller.
Das ist ja krass.
Aber die müssen intakt sein. Also mit Etikett und... mit der Hülle, das muss alles dabei sein. Dann kann man richtig viel Geld damit machen, aber ich behalte sie. Kindheit und so.
Ja, ich meine, die Leute gucken das ja auch nicht dann an wahrscheinlich. Ne? Also wer hat denn heutzutage da auch noch einen VHS-Player unbedingt? Also das ist wirklich reines Sammlerobjekt. Ne?
Deswegen, das ist ja richtig Nostalgie. Ja, genau, genau. Das stellen die sich wahrscheinlich irgendwo hin.
Ey, Leute.
Ja?
Ich habe jetzt gerade Hologlurak gegoogelt. Und ich bin gerade, ist das ernst? Also der erste Preis, der hier bei eBay steht, sind 69.990 Euro.
Ich habe es dir doch gesagt, meine Recherche hier ist einwandfrei.
Okay, also ich habe noch so einen Koffer aus Pappmaché. Da ist ein Haufen Zeug aus meiner Kindheit drin. Ich glaube, ich gehe dann noch mal gucken.
Besser ist 99.000.
Oh,
krass, 99 für Kangas. Krass, okay, ich werde auf jeden Fall die Karten suchen.
Wisst ihr, wie schlimm das ist?
Es ist wirklich krass, weil es ist also, so ein bisschen auch wie Aktienhandel, ne? Also erstmal hast du das, wo du das falsche Wert hast, du hast direkt keinen Gegenwert dagegen. Jetzt hat jeder gesagt, es ist ein Hype, es ist auch wie mit Bitcoins oder allem Möglichen.
Und ein Arsch, genau.
Genau, also, und auf einmal ist es super viel wert und die ganzen Twitch-Streamer haben damit angefangen, quasi diese Päckchen jetzt zu kaufen, die irgendwo vielleicht auch noch in irgendwelchen Kiosk rumliegen oder verkauft werden und die dann live zu öffnen. Und das ist natürlich so ein super Hype jetzt geworden. Also hätte man das vor zwei Jahren gemacht, hättest du für den Chlorak, weiß ich nicht, 20 Euro bekommen. Aber jetzt ist das wirklich krass.
Ja, wenn überhaupt, genau.
Also alle da draußen, wenn ihr das habt und wenn ihr nicht an den Karten hängt, entweder ihr macht euch ein geiles Jahr dann damit den Geld oder spendet das oder whatever. Aber der Kurs ist jetzt gut. Genau. Also wenn ihr verkaufen wollt, dann jetzt. Dann stoßt jetzt eure Chlorak-Karten ab.
Ja.
Crazy. Oh, Wahnsinn. Hammerhart, die Leute, die sind echt verrückt, oder?
Ja, es ist crazy.
Ist wahrscheinlich, weil gerade alle zu Hause sitzen und nicht wissen, was sie machen sollen.
Ja, ist so, ne? Aber ich muss immer so bei Crazy sammeln, ne? Muss ich immer an so ein Erlebnis, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe hier im Podcast, aber ich habe ja, als ich noch in Dresden gewohnt habe, auf der Seitenstraße, direkt neben meinem Haus war Popcorn Records. Die waren früher mal, hatten die einen Laden auf der Launstraße. Mhm. Dann hat er nur noch online verkauft und auf so Messen und Kram und irgendwie bla. Und der hat halt zweimal im Jahr so ein Open-Doors-Ding gemacht, so. Und das war halt direkt neben meinem Haus, ne. Und ich mag Platten und so, und dann war ich mal so, geil, ich geh da hin. Und es war so crazy, weil da kommen wirklich Leute aus aller Welt dahin gefahren, richtig crazy, so du hast so die Autos gesehen, so aus Tschechien, aus Polen, also viel so Osteuropa vor allen Dingen, die sind dann dahin gefahren und dann läufst du echt da durch, guckst du die Platten an und jedes Mal, wenn du so eine Platte in der Hand hast, guckt dir irgendjemand so über die Schulter, weißt du, und fragt dich dann so, willst du die kaufen? Und ich so, ich weiß noch nicht. So, oder Leute haben mir Geld angeboten für eine Platte, die ich in der Hand hatte. Ich war so, was geht denn hier ab? Ne? Also die haben halt wirklich einfach nach bestimmten Platten gesucht, ne? die halt Sammlerwert haben. Yeah, und so eine Platten hatte der da halt. Ne? Ich habe so eine Platte nicht gekauft, weil der hat auch schon so relativ viel Geld dafür verlangt. Ne? Aber da waren dann wirklich Leute, die haben sich gestritten in dem Laden. Ich habe dort fast Prügeleien erlebt. Also wow. Also das war was, wo ich dachte, wow, das sind Leute, die sammeln das nicht einfach nur, sondern das sind Menschen, die kaufen das, damit sie es dann so richtig viel, genau, die mit das für viel Geld dann verkaufen können, diese Platten. Ey, richtig abgefahren auf jeden Fall. Und dann so Streiterei mit, ich hab die zuerst gesehen, ich hatte die zuerst in der Hand. Und denkst du, es ist eine fucking Platte, Leute, chillt mal. Also, wow.
Ich wusste gar nicht, dass es sowas auch für Platten gibt. Ich dachte, es ist immer nur bei Weibern und Schuhen so, aber wieder ein Klischee konkret abgehakt. Wahnsinn. Die Leute, Platten. Aber das ist eben das, wenn die Leute Geld machen können, die meisten machen es halt einfach. Da wird nicht überlegt, da wird halt einfach ganz krass gekämpft.
Okay, wolltest du noch was sagen, Cindy? Entschuldigung.
Nee, alles gut, ich habe nur gerade überlegt. Also witzig ist, ich wollte schon lange mal den Plattenspieler von meiner Oma richten lassen und mir mal ihre alten Platten anhören, weil die so einen ganzen Schrank voll damit hat und schon ewig nicht mehr ihren Plattenspieler genutzt hat, weil der irgendwie kaputt war. Da schaue ich doch einfach mal, was da für Platten drin sind. Vielleicht die eine oder andere.
Kannst du Geld machen.
oder dann für Bares für Rares vorbeigehen. Wendy, wenn du den Holo-Chlorak hast und du gehst dann mit zu Bares Ferraris.
Dann gehen wir zu Bares Ferraris, jawohl. Wie geil.
Okay, ich schau mal. Ich check das mal. Also, das muss bei meinen Eltern im Keller sein.
Okay, nachdem Wende jetzt vielleicht super reich ist, weil sie einen Holoklorak hat, eine Reportage auch ganz groß jetzt gewesen. Und zwar ging es um Dubai und um unsere wunderbaren lieben Influencer. Ja. Deswegen heißen wir heute auch Lost in Dubai. Und wir können ja nicht einfach so eine Folge abdrehen, sag ich mal so, ohne dieses Thema anzusprechen. Jetzt interessiert mich, würdet ihr auch nach Dubai ziehen? Ja oder nein?
Definitiv nicht. Niemals.
Nee, also ich find's auch richtig krass. Das Ding ist, ich habe auch diese Doku, also mir hat's das angezeigt bei YouTube, diese Doku. Ich habe sie mir nicht angeguckt. Einfach aus dem Grund, weil ich dachte, ich krieg sonst wieder so einen Hassanfall, wenn ich mir das ansehe. Weil es gibt, also ich habe von verschiedenen Leuten das auch auf jeden Fall auf Instagram und auch bei YouTube, also speziell bei YouTube gibt's so einen Menschen, der mich richtig aufregt. Das ist so ein Bodybuilder. Und ich habe ja gerade wieder so ein bisschen meine Bodybuilding-Phase. So, und den habe ich mir angeguckt und der trainiert halt, um irgendwie Mr. Olympia zu werden. Und der ist gerade mit seiner blonden, niedlichen Freundin in Dubai, weißt du, geht dort irgendwie in jedes Fitnessstudio ohne Maske. Und ich bin einfach nur so, du Idiot, ne, das ist Brite, ne, und ist so, ja, also wir werden jetzt erstmal hier irgendwie noch unseren Stay in Dubai ein bisschen verlängern, so, weil hier ist ja alles voll nice und wir können irgendwie mit unseren ganzen Friends ins Fitnessstudio gehen. Und ich denk so, Alter, ich kotze gleich einen Kreis, wir haben eine fucking Pandemie und du bist so, komm, lass mal einmal um die Welt fliegen und ein bisschen in Dubai chillen, so, was ist denn falsch mit dir? Also wirklich, regt mich richtig auf.
Damit die überhaupt über den Tag kommen und die reisen in ein Land, was für Diskriminierung, für, ja, keine Ahnung, für Kampf, für Gewalt, für Ausbeutung steht und tun so, als wäre alles toll. Das ist doch ein einzig großes, abartiges Paradox. Ich habe mich so aufgeregt, weil ich auch Jan Böhmermann gesehen hatte. Und der einfach nochmal klar gemacht hat, wie scheiße das ist. Und ich bin froh, dass das getan hat, weil ich habe auch in meinem Feed mitbekommen, wie viele Leute momentan Dubai hypen. Und ich habe mich gefragt, warum? Der Mann hat mir jetzt eines Abends wieder die Augen geöffnet. Es ist Wahnsinn.
Auf jeden Fall. Die Dokus allgemein von ZDF Magazin Royal, die sind auch richtig gut. Ich habe mich dann auf Social Media auf die Suche nochmal begeben und habe die Profile besucht und vor allem vom Salim Slimani, oh Gott, ich kann den Namen aber nicht richtig aussprechen, der früher bekannt wurde als Mr. Tutorial noch, wenn ich mich richtig erinnere. Und da hat er ein Buch geschrieben und so. Und er war ein relativ großer Star und der hat auch noch immer noch über 1 Million Follower irgendwas. Und meine These ist ja immer, dass diese YouTube-Stars, das ist nur ein bisschen ist wie bei der AOK und der Sparkasse. Da haben die ganzen Leute halt mal Vertrag unterzeichnet, die haben es halt in dem Fall jetzt abonniert. Und mal ganz ehrlich, wer räumt denn sein YouTube-Abo-Profil-Ding auf? Also, ne, da sagt ja keiner so, ich entfolge dir jetzt, du machst keinen guten Content mehr, ne, und dann schleifen die wie die AOK in die Sparkasse die Leute noch mit und die CDU und die CDU auch so, wenn die Wählerschaft stirbt, dann eh vorbei mit AOK, Sparkasse und CDU. Aber ja, und das ist halt so krass, weil wenn man sich das mal mathematisch so ein bisschen anguckt, ist das halt super absurd. Wenn ich 1 Million Leute hätten, die das gut fänden, also was ich mache, oder würde ich ein Video raushauen und meist das Video hätte nur 77.000 Views, also 77.000, weit unter 100.000, ne? Das kann ja irgendwas nicht stimmen. Mhm. Also selbst wenn das nur ein geringer Prozentsatz wäre, dann müsste doch dieses Video viel mehr Klicks haben. Und ich habe mir tatsächlich auch seine Videos angeguckt, nochmal die neuesten, es ist wirklich grausam. Man kann nicht, es ist eine hübsche Sonneneinblende bei der anderen und oh, ich mache jetzt meine Bowl und oh krass, ich stehe 5.30 Uhr auf und oh, ich gehe erst mal früh ins Fitnessstudio. Wirklich, das ist kein
Witz, was ich erzähle. Ich feiere mein Leben so hart, genau.
Ja, das ist so abgefahren. Und dann, ich liebe das ja auch immer so ein bisschen zu recherchieren, so. Hallo RTL, wenn ihr eine Investigativjournalistin braucht, hier. Ich kann Jenke ablösen.
Ja, Cutie also ist die Beste, wirklich. Nehmt sie.
Und der hat eine Managementagentur unter anderem. Und die, das finde ich auch wiederum interessant. Wenn ich eine Managementagentur hätte, wenn ich andere Influencer managen würde, würde ich darauf achten, dass auch dieses Instagram-Profil schön gepflegt ist, viele Posts und so weiter. Aber das ist total leer. Das sind 10 Posts ungefähr. Die gibt es schon seit 2-3 Jahren. Ich habe mir auch mal angeguckt, wer da so alles in dem Vertrag steht und so. Also ich will damit sagen, es ist alles dubios. Ne? Es ist nicht richtig transparent. Es ist komisch, auch wo das Geld herkommt, wo das herkommt. Der hat ganz viele, also die Leute, ne, die Influencer, die da auch hier genannt wurden, die haben, also die meisten haben ihre Kommentarfunktion ausgestellt oder blocken jetzt die Leute, wenn sie auf Dubai angesprochen werden.
Das ist so durchschaubar.
Ja. Oder? Ja. Und nach dem Motto, so, wir halten es jetzt ganz still und warten, bis die Leute so dumm sind, das vergessen haben. Und auf Twitter, ist ja auch mein gewähltes Medium, bin ich auch als besser war schon unterwegs und aktiv und versuche da witzige Dinge zu twittern. Und da ist auch eine große Diskussion, wo die Leute dann auch auf Twitter den konfrontiert haben damit und auch gesagt haben, nee, sorry, das haut ja alles nicht mehr so hin bei dir.
Naja. Aber mal noch mal ganz kurzer Exkurs, ne, weil hier irgendwie gerade die CDU genannt hat wurde. Ich musste mal noch mal einen ganz kurzen Rant abgeben, ne. Also für Leute, die das nicht wissen, ne, also ich arbeite ja in einer Beratungsstelle für Sexarbeiterinnen. Und richtig geil, wir kriegen ja immer mal so Anfragen von Presse, also aka jeden Tag. Und da war jetzt wirklich die CDU, oh, du denkst dir, wer hat dir ins Gehirn geschissen, wirklich. Die CDU so hat sich jetzt mal was überlegt, die dachte sich jetzt so, naja, ist ja jetzt Corona und ist ja schon alles ein bisschen kacke und was kann man denn während Corona noch so alles irgendwie Schönes machen, um Leuten ans Bein zu pissen? Und die waren so, ja, wir haben uns jetzt mal überlegt, vielleicht können wir gerade mal so ein bisschen versuchen, Prostitution so dauerhaft zu verbieten. Und das ist ja immer wieder so ein Thema, ne? Also für, ne, nochmal so kurzer Abriss so, es gibt Prostitutionsgegner und es gibt so Leute wie uns, Leute, die ein Gehirn haben und nachdenken können. Und dann gibt es halt Prostitutionsgegner, die einfach nur dumm sind und denken, wenn man Dinge verbietet, dann verschwinden die einfach von ganz alleine, weil scheinbar sind die, weiß ich nicht, Zauberer oder so. Richtig dumm. Und jetzt war die CDU so, hat sich so Sachen überlegt und dann hat dieser Journalist uns quasi so angefragt und meine Kollegin hat diese E-Mail zum Glück beantwortet, weil ich hätte das nicht gekonnt, ohne dass ich komplett ausgerastet wäre. Ja, also und meine Kollegin meinte auch so, ja, ich habe eine Stunde dran gesessen, ich muss es immer wieder ändern, weil ich dachte, okay, das ist eine Beleidigung, das ist eine Beleidigung, das ist eine Beleidigung. So, und wirklich die CDU war so, ja, wir haben uns überlegt, wir können ja jetzt mal sagen, alle, die unter 21 sind, dürfen jetzt nicht mehr arbeiten. So, und dann so, das ist eine richtig gute Idee, weil Leute ja dann nicht einfach illegal arbeiten und wenn du jünger bist, ist ja nicht noch gefährlicher, illegal zu arbeiten. Was bist du, wie dumm bist du? Dann so, ja, wir fänden es jetzt auch gut. Es gibt so einen Prostituiertenausweis jetzt seit 2017, den Leute haben müssen. Und dann so, naja, es wäre schon gut, wenn die Freier die Frauen nach den Prostituiertenausweis fragen. Und wir waren so, ja cool, kann man ja auch nicht ganz schnell mal ein Foto von machen und das ins Internet stellen, seid ihr bescheuert? So, und dann irgendwie so, naja, und
Richtig, also wirklich, es wird so oft rumgeheult wegen Datenschutz und allem und da sollen die Rechte komplett ausgehebelt werden, weil es, also krass, ja.
Richtig bescheuert, so, und es ist halt gar nicht so, hey, vielleicht sollten wir mal Sexarbeiterinnen mehr Rechte geben. Nö, wir wollen jetzt mal kurz so hintenrum mal das schwedische Modell aka Freierbestrafung einführen, ne? Und ich denke, das ist eine richtig schlaue Idee, also in den Ländern, in denen es Freierbestrafung gibt, ne? Also Arschlecken, so, ist richtig ätzend für Leute, die da arbeiten. Und die CDU wirklich, wie die argumentiert, naja, auch gerade während Corona, und das ist ja auch gefährlich, wo ich dachte, ach, ist es. Wirklich. Dann gib vielleicht Leuten mal Geld, damit sie nicht arbeiten müssen. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit, wenn du ihnen schon irgendwie ein Verbot aussprichst. Keine Ahnung, das hat mich so wütend gemacht. Und dann auch so richtig idiotische Ideen wie, ja, also Schwangere, die sollen jetzt auch nicht arbeiten dürfen. Wo ich denke, okay, wie soll das genau ablaufen? Musst du dann immer so einen negativen Schwangerschaftstest dabei haben? Wie genau wollen die das kontrollieren? Ist mir jetzt nicht so richtig irgendwie klar, wie das laufen soll. Aber komm, die CDU hat ja immer nur gute Ideen, wie wir wissen. Ich dachte mir so, ey, ihr Idioten, ey, ich piss euch gegen die Karre. So, das ist doch nicht euer Ernst. Ne? Also wo dann einfach so Corona für alles genutzt wird, wo man nur kann, ne? Um irgendwie Besorgnis.
Das ist aber die ganze Zeit so, unter dem Deckmantel von Corona wird so viel Shit entschieden und so viel Scheiße ins Rollen gebracht. Das frustriert wirklich, weil die Medien sind voll von Covid, von unseren Infektionszahlen, den Inzidenzzahlen, wirklich. Aber das, worauf es ankommt, wie es gerade außerhalb der Grenzen von Deutschland aussieht, mit was die Leute trotz alledem tagtäglich zu kämpfen haben, das interessiert gerade niemanden mehr, weil alle darauf getrimmt werden, sich nur um diese Pandemie zu kümmern. Ich meine, versteht mich nicht falsch, das ist ein ganz großes Thema und das ist wichtig, aber es gibt noch so viele andere Dinge, die in unserem Leben passieren, tagtäglich. Da muss man sich doch mal ein bisschen über den Tellerrand bewegen und sagen, okay, was passiert denn gerade noch so? Welche Gesetze werden denn gerade verabschiedet? In welche Richtung geht es denn jetzt gerade? Das ist so nervig, wirklich. Ich verstehe euch total. Ich kotze auch manchmal im Strahl. Deswegen alle Medien zurzeit, außer Magazin Royal, ich mache nochmal Werbung. Bitte, Jan Böhmermann. Ansonsten habe ich echt meine Kanäle zugemacht, weil es mir auf den Sack geht. Entweder ich suche ganz explizit nach bestimmten Nachrichten oder ich schock mich hier gerade derzeit ein bisschen ab, weil es ist schlimm. Und du wirst, oder ihr werdet es ja sicherlich ähnlich machen, wenn ihr Brennpunkte habt, die euch interessieren, weil wenn ich jetzt jeden Tag Corona höre, wird mir schlecht. Ich habe es auf Arbeit, ich habe es zu Hause, ich habe es auf dem Nachhauseweg in der Bahn. Irgendwann muss ich auch mal sagen, jo, jetzt nicht mehr, jetzt ist gut.
Ja, richtig.
Aber ja, krass. Also wirklich, die Leute kommen auf Ideen. Das ist doch, also dann kannst du mir das vielleicht gerade mal kurz beantworten, weil ich habe vor, ich glaube, einem halben Jahr oder einem Jahr nochmal was zu dieser Kondompflicht gelesen gehabt, dass die dieses Gesetz jetzt auch wieder kippen wollten. Natürlich wieder zugunsten der Freier, wo ich mir denke, wo läuft denn das hin? Ich kann doch die Frauen oder generell die Menschen, die diese Arbeit machen, die kann ich doch nicht noch bestrafen, ne? Indem ich sage, mehr Rechte für Freier und weniger für Prostituierte. Diese Geschichte kommt auf eine völlig falsche Bahn. Da waren Frauen, die gesagt haben, dass es mittlerweile so Flatrate-Angebote gibt. Ich meine, hallo? Das sind trotzdem Menschen, die diesen Job machen. Was soll denn das? Das ist Wahnsinn.
Das Ding ist, dass diese Flatrate-Angebote gab es schon immer und die sollten eigentlich durch das neue Gesetz eigentlich verhindert werden. Aber wie wir, also ich meine, dieses Gesetz hat ungefähr nichts verhindert. Das ist ja auch totaler Schwachsinn. Aber das mit der Kondompflicht, also es wurde eine Kondompflicht eingeführt und wenn quasi kein Kondom getragen wurde, dann wären quasi die Kunden von Prostituierten bestraft worden. Ich weiß nicht, was da jetzt irgendwie geradezu diskutiert wurde, ich habe das nicht gelesen, aber das Ding ist halt, auch das ist halt so eine richtig dumme Regelung, weil das Ding ist so, wie genau wird denn das jetzt überprüft?
Genau, wie wird das denn überprüft?
Also das ist ja auch Quatsch und das ist ja so ein Ding. So, du machst halt so Gesetze, die halt kein Mensch überprüfen kann, ist halt richtig sinnlos. Ja. Also, wenn du jetzt jemanden in Flagranti irgendwie erwischst, wie willst du denn irgendwie da mitkriegen, irgendwie, ob da jemand ein Kondom getragen
Ganz
hat oder
genau.
nicht?
Und
so.
Im Endeffekt,
also das ist halt Schwachsinn.
Geht es doch wieder auf die Person zurück, die dort arbeitet. Denn wenn sie sich meldet und sagt, die Freier haben sich geweigert, ein Kondom zu tragen, das verstößt gegen das Gesetz, dann sind die doch ihren Job los. Die muss man doch anders unterstützen können und dafür sorgen können, dass sie ihr Gewerbe sicher machen können. Also, ja.
Also, ich meine, das ist wirklich so ein riesengroßes Thema und ich würde das jetzt gar nicht so extrem ausweiten, ne? Aber ich habe heute zum Beispiel eben auch noch ein Interview gegeben zum Thema irgendwie Corona und Prostitution und da war dann auch irgendwie am Ende so, ja, was sind denn so Forderungen, die ihr habt so? Und ich war halt einfach nur so, ja, wäre halt schon geil, wenn man Leute nicht dazu zwingt zu arbeiten während einer Pandemie, so, das wäre halt schon mal geil. Aber wenn man halt Leuten irgendwie kein Geld gibt, die ein Berufsverbot haben, dann bleibt ihnen halt nichts anderes übrig, als zu arbeiten. Und das, was sollen sie denn machen? So fällt das Geld jetzt auf einmal vom Himmel oder was? Habe ich was verpasst? Also das ist ja nicht so. Und da muss man halt irgendwie einfach auch mal so ein Stück irgendwie Verantwortung übernehmen und sagen, okay, wir geben jetzt halt irgendwie einfach jeder Person, die ein Berufsverbot hat, halt einfach mal Geld, anstatt irgendwie zu tausend Diskussionen, tausend Hilfen, die irgendwie überhaupt gar nicht helfen. So bla bla bla. Unkomplizierte Hilfen hieß es irgendwann mal. Was unkompliziert? So, ich arbeite in dieser Beratungsstelle jeden Tag. Nichts ist irgendwie unkompliziert. Mit irgendwas, was ich mit meinen Klienten da irgendwie beantragen muss. Von daher Bullshit. Und ja, ich fand das irgendwie auch nochmal irgendwie ganz cool, so, ne? Während Corona, dass man mal nicht nur über Corona redet, sondern eben auch darüber, was sind halt so Auswirkungen irgendwie für marginalisierte Gruppen in unserer Gesellschaft, so, die halt einfach fucking am Arsch sind und das halt ungefähr niemanden interessiert. So. Ja, so, das war mein Rant kurz zu dem Thema. Ich musste es einfügen, weil die CDU ist scheiße. Für alle Leute, die es noch nicht verstanden haben. Dieses Jahr war ja eine Partei, die ihr auf keinen Fall wählen solltet. Die CDU. Mir fallen noch ein paar andere ein, aber vor allen Dingen die CDU.
Ich hab es auch gerade vorgestellt, wie die dann so Kontrollen machen zur Kondompflicht. Ich will auf einmal so Razzia aufmachen, rausziehen. Okay, gut, also weitermachen. Also ja, also wenn man sich das mal in Real Life vorstellt, das ist total bescheuert. Und dann und Beweispflicht. Denn dann sagt dann die Sexarbeiterin, Entschuldigung, ich würde gerne mal nochmal deinen Pimmel fotografieren, weil du hast jetzt kein Kondom. So.
Also, ja, einmal die Säcke hoch.
Also how in real life, wirklich, also ist so krass. Zuhörerinnen und Zuhörer, die kennen das ja schon, bei uns geht es quer durchs Themengemüsegebet. Gebet, ja, ich bete auch jeden Tag meine heiligen Gebete an, meine heiligen Rüben, durchs Gemüsebeet. Und wir sind heute aber nicht alleine und wir haben die wunderbare Cindy hier. Und ich habe das ja schon so groß angekündigt, wir haben ja Cindy nicht nur einfach so hier, ne? Wir sind ja nicht durch die Straßen gelaufen, haben gesagt, hallo, möchtest du bei uns mitmachen?
Nö, machen wir das nicht so?
Wir wären auch super, super Straßenreporterinnen, Wendy und ich. Hallo, sieh da, ja, ich rede mit dir, komm her.
Ich rede mit ihm.
Genau, und zwar Cindy, die wohnt nämlich ja auch in Dresden, zwar gar nicht so weit von mir weg und macht ganz viele tolle Sachen. Und ich habe gedacht, dass wir heute über ein paar Dinge auf jeden Fall reden können. Und zwar zum einen, Cindy ist nicht immer nur Cindy. Cindy ist quasi auch Künstlerin und da heißt Cindy nämlich Sindrell Design. Ich finde es eine super Schreibweise, aber man muss es sich wirklich merken. Wir werden das auf jeden Fall in die Shownotes hier auch nochmal packen. Und genau, unter diesem Namen machst du ja auch tolle Motive, die du in deinem Etsy-Shop verkaufst und so. Und was mir da aufgefallen ist, die sind ja immer wieder so, ja, also meine Kunstinterpretation, Leistungskurs, nee, Quatsch, ist... Wie in der Schule, interpretieren Sie das Werk. Du hast ja vor allem viel mit Selfcare, Selbstliebe, versuchst mit Stigmas zu brechen, wie Menstruation zum Beispiel. Und was eins meiner Lieblingsmotive ist, ist das Motiv, was Sweet Nectar heißt. Das habe ich ja auch sogar in meine Wohnung hängen. Und genau. Und da ist einfach so meine Frage dazu, wie hast du überhaupt angefangen zu zeichnen und wie bist du dann dazu gekommen zu sagen, okay, das sind so meine Motive, das sind so meine Sachen, mit denen ich mich so gut identifizieren kann und mein Stil, weil ich habe so ein bisschen stalkermäßig in deinem Instagram-Profil sehr, sehr, sehr weit runter gescrollt und da erkennt man wunderbar eine Stilentwicklung. Vielleicht kannst du da einfach mal ein bisschen was dazu erzählen.
Ja, ja, okay, also voll cool, dass du das Bild bei dir hängen hast. Da freue ich mich gerade richtig sehr, weil das quasi das erste Motiv war, mit dem ich in diese Richtung gegangen bin, dass zukünftig Themen wie Selbstliebe, Selbstakzeptanz, Female Empowerment, das war quasi der Grundstein für all diese Themen, die ich heute bearbeite. Angefangen habe ich im Kindergarten mit Disney. Ich habe 101 Dalmatiner abgemalt und Pocahontas und wie sie nicht alle heißen. Genau, und dann war ganz lange Ruhe, weil dann hatte ich viel zu tun in meiner Ausbildungszeit und auch mit meiner Arbeit. Und als ich zurück nach Dresden in die wunderschöne Neustadt gekommen bin, da hat es mich dann irgendwie gejuckt. Da hatte ich so viele Momente, wo ich gedacht habe, krass, hier sind so geile Leute unterwegs, die ihr Ding machen mit Kunst, Musik. Und ja, das hat mich dann irgendwie so gepackt, dass ich wieder angefangen habe zu kritzeln, als ich vor, ich glaube jetzt 6 oder 7 Jahren zurückgekommen bin. Genau. Und ja, das Sweet Nectar, was du bei dir hängen hast, ist ja quasi, ich nenne es immer liebevoll, die Muschi-Blume. Genau. Ja, das hat eigentlich noch einen ganz, ganz intimen Hintergrund, sage ich jetzt mal. Also nicht nur, dass es eine Vagina darstellt, sondern die Geschichte dahinter war eigentlich, dass mein Mann und ich eine Patenschaft für ein kleines Mädchen im Sudan übernommen haben. Und als wir uns damals dazu entschlossen hatten, haben wir uns natürlich wirklich versucht, mit der Kultur auseinanderzusetzen und auch mit dem Ort, wo sie lebt. Sie lebt in North Kordofan. Das ist quasi eine Region, die auch durch Rebellenkriege noch mitgeprägt ist. Und da herrscht auch noch echt Steinzeitalter und noch viel weiter vor, sodass Frauen dort auch heute noch beschnitten werden. Das fängt dort schon super zeitig an, von 2 Jahren bis zum 14. Lebensjahr. Und es ist dort so tief verwurzelt, dass dort Frauen verstümmelt werden, dass es bei den Menschen als Ehre angesehen wird. Also die Mädchen werden wirklich so erzogen, dass sie das denken zu wollen. Und auch unser Patenkind hat das durchmachen müssen, dass das nicht unter sterilen und menschenwürdigen und sauberen Bedingungen stattfindet. Das braucht man an dem Punkt, glaube ich, nicht zu erwähnen. Das ist die Hölle auf Erden für jeden, der das durchmacht. Und das Bild sollte quasi einfach zeigen, dass eine Klitoris, eine Vagina, wie auch immer wir das nennen, dass das ein Teil von uns ist. Von unserer Weiblichkeit, von unserer Persönlichkeit, von unserem Geschlecht und einfach ein Teil von unserem Körper. Und der ist wunderschön. Egal wie groß, wie klein, wie rosa, wie braun. Es ist scheißegal, welche Hautfarbe wir haben. Es ist vollkommen egal, wie alt wir sind. Es gehört zu uns. Es ist was für unsere Lust. Dafür brauchen wir uns nicht zu schämen. Und es sollte einfach mit den gespreizten Fingern zeigen, dass es eine Blüte ist, die in jedem steckt und die so blühen soll, wie es ist. Und deswegen habe ich damals das Bild gezeichnet. Aber das weiß niemand. Alle sehen immer nur die Muschi. Das ist auch okay. Das soll ja ein bisschen... es kann ruhig die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Das ist völlig okay und es soll auch polarisieren. Damit habe ich auch kein Problem. Aber die Leute, die mich fragen, worum es geht, denen sage ich das immer sehr gern, dass es echt noch einen Hintergrund hat und dass ich gerne auf Themen aufmerksam mache, die uns vielleicht manchmal nicht so in den Sinn kommen oder über die wir uns selten Gedanken machen, weil sie uns vielleicht nicht betreffen. Sei es jetzt Bodyshaming oder Homophobie, die uns ja auch immer wieder entgegenschlägt, Intoleranz, dumme Menschen, einfach Sachen, die einen so beschäftigen, genau. Ja, aber soll ja jetzt nicht so einen traurigen Tonus bekommen. Wichtig ist mir eigentlich einfach nur, dass die Leute immer ein bisschen nachdenken, wenn sie sich die Bilder anschauen und vielleicht auch mal überlegen, ob es Sachen gibt, die man damit vielleicht echt noch sagen will. Und wenn sie dann selber drüber nachdenken, dann habe ich ja mein Ziel erreicht, dann fetzt das. Genau. Ja. Gott, wenn ich einmal loslege zu reden, ne, ist schlimm.
Ja, aber voll interessant auf jeden Fall. Also auch so irgendwie dein Werdegang und also ich finde es super cool. Ich meine, Cutie hat dich ja gefunden in dem Sinne. Deswegen ist für mich irgendwie jetzt auch halt super neu. Ne? Also klar, ich habe mir dein Profil angeguckt und so. Ne, aber es ist halt irgendwie für mich jetzt gerade irgendwie auch so interessant zu hören. Ich finde es so cool, dass es halt auch so multidimensional ist. Ne, also dass da irgendwie auch so viel dahinter steckt, finde ich richtig cool.
Das freut mich.
Also ich bin auch total baff. Also hier kann man sowieso auch ganz lange und immer alles ausführlich reden. Wendy und ich, das ist unser geheimes Super Secret Talent. Wir hatten auch immer nur eine Sendung, wo wir Themen gezogen haben und dann ohne Vorbereitung fast 2 Stunden geredet haben. Ja. Ich will damit sagen, hier bist du an der richtigen Stelle, wenn du was loswerden willst.
Redefluss voraus.
Auf jeden Fall. Und ich finde das mega krass und mega deep auch die Geschichte. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hätte das, was heißt so erwartet? Nee, ich habe die Muschiblume gesehen. Also auf jeden Fall, ja. Ich fand es auch cool, auch weil das so ein bisschen so, ich finde es auch gut, wenn es polarisierend ist und eben auch so, ja, hier ist es, guck's an, da ist es und das ist immer noch so ein Thema. Darüber könnten wir, glaube ich, 10 Millionen Podcast-Folgen machen, ne, wie Frauen ihr eigenes Geschlecht wahrnehmen oder andere Menschen das Geschlecht von Frauen wahrnehmen und dass immer noch Artikel geschrieben werden, wo man denkt, heilige Scheiße, wenn man die Men's Health liest oder Bravo oder Mädchen oder Julie, wo es immer nur darum geht, oh, wie blase ich irgendein Typ richtig, oh, übelst gut, ich mache das und jenes. Und man ist
richtig.
So,
wie aber verstelle ich mich so richtig schön, damit ich ihm gefalle?
Genau, genau. Aber die Vulva einer Frau, der ist der große Mythos des Orgasmus, wo ich so denke, boah, ne? Also da gibt es so gute Dokumentationen darüber und über die ganze Klitoris, über das Ganze, was drin ist, über welchen Pimmel haben. Ja, der rauszeigt zu, ne, und sagt, hallo, hier bin ich als Phallus-Symbol. Das regt mich auch nach wie vor wahnsinnig auf, wirklich. Und deswegen finde ich das gut, man muss das thematisieren, man muss damit offen umgehen und auch mit dieser ganzen Sexualität. Ne? Wenn Frauen immer noch so kichern wollen, oh, hihihi, was, Frauen gucken doch keine Pornos. Doch, ich räume hier auf. Frauen gucken Pornos. Und es ist auch total...
Ja, Cutie vor allen Dingen.
Ich kenne mich richtig gut
aus. Für den Podcast. Für den Podcast vor allen Dingen immer.
Ja, ja. Wir hatten lange Zeit mal eine Kategorie, wo ich mir absurde Pornos angeguckt habe. Ja. Aber das ist halt solche Sache, wo ich auch denke, dass das widerspricht sich total. Ne? Alle tun immer super aufgeklärt und super
richtig.
Offen.
Und dann geschockt, oder? Ja.
Ja. Genau, und sind wahnsinnig geschockt, ne? Und das finde ich auch so krass. Und ich sag's jetzt nur mal fürs Protokoll und für männliche Zuhörer vielleicht, die wir haben, oder für Leute, die sich ja nicht mit dem Orgasmus auseinandergesetzt haben. Leute, der weibliche Orgasmus ist viel krasser als der männliche Orgasmus. Der ist so abgefuckt, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das sind 10 krasse Ebenen. Ja. Also ich muss das wirklich mal so sagen, ne? Weil ja immer so getan wird, Hauptsache Mann und so. Nee, sorry.
Ja, und es ist ja auch so, also als ob das jetzt irgendwie krass mysteriös wäre, ne, so ein Orgasmus. Also das Ding ist, also klar, ich will jetzt gar nicht irgendwie Leuten das absprechen, irgendwie, für die das voll schwer ist, zum Beispiel einen Orgasmus zu haben. Ne? Also ich will das jetzt gar nicht so runterreden, aber ich sag mal so aus meiner Erfahrung, ne, ich finde es jetzt nicht so schwer. Ja, und ich meine, wenn ich das hinkrieg und irgendwie mein Partner oder meine Partnerin das irgendwie, also ihr Partner, nicht hinkriegen, Sexualpartner, dann liegt es nicht an mir. Just saying, weil ich weiß, wie das läuft. So, ne? Also so reden hilft zum Beispiel und mal fragen ist auch eine richtig gute Idee. Also das Ding ist...
Reden hilft auf jeden Fall.
Klischees ist nicht so krass, wie man denkt.
Definitiv, so. Ja.
Nee, ist es nicht, aber es wurde so lange mystifiziert, so lange nicht darüber gesprochen, also es ist Wahnsinn, deswegen muss man das manchmal richtig. So sagen. Du hast recht, es ist eigentlich überhaupt gar kein Geheimnis oder irgendwas anderes, aber das ist so, naja gut, okay, alles klar Leute, wir wollten das nochmal klarstellen und deswegen finde ich es auch sehr wichtig, dass man das auch so zeigen muss und dass man damit stolz umgehen muss, weil Phallus-Symbole begegnen uns überall in der Welt, das ist wirklich so, Architektur, im Design, in der ganzen Umgebung, in Grafiken. Ne? Also wenn man darauf achtet, fällt einem das total oft auf. Und da ist es wichtig, dass auch da die Vulva ihren Raum bekommt und generell alles den Raum bekommt, weil es im Körper ist. Also finde ich sehr gut. Das ist natürlich eine sehr traurige Geschichte, wie das Motiv entstanden ist. Aber es ist ein wahnsinnig wichtiges Thema. Und da muss man sich auch mal über seine eigenen Privilegien wirklich bewusst werden, was es heißt, das nicht durchmachen zu müssen.
Richtig, ja? So. was man für ein Glück hat, beziehungsweise was wir für eine Macht haben, wenn wir das Thema einfach mal wieder zurückrollen. Ne? Es ist nun mal so, nicht jeder hat das Glück und deswegen sollten wir noch so stolzer und noch so, ja, keine Ahnung, kräftiger, Gott, ich will jetzt keine dumme Analogie stellen, aber kräftiger an die Front schreiten und sagen, jawohl, meine Vulva ist geil, ich stehe dazu und alle, die ein Problem damit haben, tut mir leid. Ist nicht mein Problem. Es ist einfach so. Wir sollten viel, viel mehr feiern, was wir haben, als es kaputt zu machen. Ja? Und jeder soll so sein, wie er will. Solange er die Freiheit anderer nicht einschränkt, kann doch jeder machen, was er will. Das ist doch, ich verstehe die Leute manchmal nicht, echt. Naja, ja. Genau.
Ja, das, auf jeden Fall
versuche ich immer gerne ein
bisschen. Kann ich mal eine Frage stellen?
Genau.
Und zwar würde mich irgendwie interessieren, ja, immer. Auch, dass ich bin auch gerade auf deinem Profil und guck so und ich finde das alles irgendwie auch so voll ansprechend und ich frage mich halt gerade, ne, auch so, wenn du eben auch so polarisierst und Themen ansprichst irgendwie, die ja, für manche Leute vielleicht ein bisschen schwierig zu verkraften sind, wie tatsächlich haben Frauen oder Personen mit Vaginas und Vulvas eventuell auch sowas wie Orgasmen. Würde mich auch interessieren, neben sicherlich irgendwie, sehe, du hast viele Follower, so in meinem Empfinden, aber kann ich mir auch vorstellen, dass es bestimmt auch Leute gibt, die das kritisch betrachten, was du vielleicht da und da mal postest oder sich angestoßen fühlen an der einen oder anderen Stelle. So, hast du da so Erfahrungen? Wie gehst du damit um, wenn sowas passiert?
Also Tatsache kann ich mich echt, glaube ich, noch so ein bisschen glücklich schätzen, dass nicht ganz so viele Leute, denke ich, auf mich zukommen, wenn sie Kritik äußern. Also ich habe recht selten Nachrichten oder Mails bekommen mit so Anfeindungen. Es gab immer mal so einen Kommentar drunter, der so ein bisschen anderer Meinung war, wo ich dann mit meiner Meinung einfach nochmal versucht habe, die Leute zu fangen und auch ein paar Fragen gestellt haben, warum sie das so sehen. Aber die E-Mails, die so richtig heftig waren, die kann ich zum Glück echt an der Hand abzählen. Da kam dann so ein Zeug wie Heil Gott. Hitler, fette Sau oder so, weißt du, wenn da denkst du so, okay, gut, also nee, danke, Mülleimer. Da gab es dann auch keine Antwort mehr. Aber was so Bodyshaming oder Selbstliebe, also quasi das Gewicht oder das Aussehen von einem angeht, da wurde ich im Netz weniger angemacht als auf der Straße tatsächlich. Das, wenn ich so drüber nachdenke, ist das echt komisch. Dabei sagt man ja immer, das Netz ist anonym und die Leute, denen wachsen auf einmal Eier. Da sind wir wieder beim Phallus. Ja. genau, aber Tatsache sind es auf der Straße schon mehr Begebenheiten gewesen als im Netz. Da bin ich auf einer Seite froh, auf der anderen Seite, nee, doch, eigentlich bin ich froh, weil wenn mir einer auf der Straße blöd kommt, kann ich wenigstens zurückgucken. Ist okay. genau, nee.
Ja, auf jeden Fall. Aber es freut mich ja auf jeden Fall irgendwie, dass das da im Netz irgendwie dich nicht so krass trifft. So. Das ist ja auf jeden Fall gut zu hören. Ja. So, ich frage mich jetzt auch gerade so, verarbeitest du quasi, wenn du sagst, okay, auf der Straße passiert dir das aber halt dann ab und zu irgendwie schon mal. Das ist auch so Sachen, die dich so inspirieren dann für deine Arbeit und wo du sagst, die verarbeitest du dann vielleicht irgendwie auch da, um vielleicht so Hatern was entgegenzusetzen zum Beispiel, oder?
Also das kommt vor, dass es so persönliche Erfahrungen sind, die ich gemacht habe, die ich dann echt so ein bisschen versuche zu verarbeiten. Es gibt aber Tatsache auch viele Momente, die ich so im Freundeskreis oder in der Familie mitbekommen habe, die ich dann in solchen Themen mit aufgreife. Also da steckt echt viel von meinem Leben drin, aber es betrifft mich nicht immer allein, Tatsache. Es sind auch echt immer mal so Begebenheiten von Freunden. Ich habe eine Schwester, also meine einzige, und genau, ich habe einen Bruder und eine Schwester, und meine Kleine, die ist jetzt gerade mal 12, das war so ein kleiner Nachzügler, und da bin ich wirklich die große, große Schwester sozusagen, und die ist halt gerade im Teenie-Alter, und es ist so krass, wie schlimm Kinder zueinander sind, Mädchen. Also meine kleine Schwester ist so eine kleine, sportliche, lange, blonde Haare. Ich liebe sie natürlich, mein Sonnenschein. Aber die Anfeindungen, die sich Mädchen jetzt schon spüren lassen, das ist so heftig. Letztens hat eine Mitschülerin von ihr in der WhatsApp-Gruppe, also unfassbar, mit 12, ne? Ich weiß gar nicht, mein erstes Telefon hatte ich mit 14 und mit 12 habe ich noch mit meinen Puppen gespielt, bin ich mir sicher. Ich hatte so ein geiles Puppenhaus und ging auch mit 12 noch, glaube ich. da hat eine Mitschülerin in die WhatsApp-Gruppe eine Voice reingeschickt, dass die Hurenmutter von der und der doch das nächste Mal die Fresse halten soll und sich nie beschweren soll, dass die Musik auf der Straße zu laut ist. Und ich dachte so, what? Yeah. Wie bitte? Ich hatte so einen Respekt vor älteren Leuten, wenn mir ein Zehntklässler auf dem Gang entgegenkam, da bin ich einen Schritt zur Seite, oder keine Ahnung, wenn die Oma von meiner Mitschülerin kam, habe ich gefragt, ob ich den Beutel in den vierten Stock tragen darf, dann habe ich mich über 50 Cent gefreut, oder Pfennig damals. Das ist so krass, wie die Leute den Respekt voneinander verlieren, und das schon in dem Alter. Und das sind halt auch Sachen, die ich versuche dann aufzugreifen, dass man nämlich, wenn einem so was begegnet, das zwar beschissen ist, klar, gar keine Frage, aber dass, wenn man zu sich selber steht und so ein bisschen in sich reinhört und weiß, wo man ist, was man hat und was man wert ist, dann kann einen das nicht so sehr verletzen. weil man eben weiß, dass das, was der Gegenüber sagt, nicht zutrifft oder für einen selber keine Rolle spielt, weil er einfach dumm ist. Das versuche ich dann so ein bisschen rüberzubringen. Es gibt nichts Schlimmeres als Selbstzweifel, die der Gegenüber verursacht. Das ist einfach, wenn man mit sich selber nicht klarkommt, dann gibt es echt ein Problem. Und deswegen, seid lieb zueinander. Echt, kann ich immer wieder sagen. Seid einfach lieb zueinander. Ist schon schlimm genug alles.
Ja, aber das finde ich irgendwie auch super cool, finde ich, dass du dich halt auch so von Erfahrungen von anderen inspirieren lässt. So, finde ich total gut. Und ich glaube, das ist irgendwie auch gerade irgendwie, ja, so, ja, jungen Menschen, ne, so im Teenageralter irgendwie, wie du sagst, irgendwie auch viel geben kann, weil gerade glaube ich auch, dass du auf Instagram bist, was ja irgendwie auch durchaus eine Plattform ist, die auch viel von jungen Menschen genutzt wird, so, ne?
Ja,
hoffe ich irgendwie, dass du da auch so eine Sichtbarkeit hast für jüngere Menschen, die das nutzen.
Ja. Das wäre echt toll. Doch, und doch kann man sagen, weil es sind Tatsache, also man kann ja in den Insights schauen, was man so für eine Zielgruppe hat und da sind es Tatsache so von 18 bis, ich glaube, 34 oder so. Das ist die Zielgruppe, genau, cool, wo sich die meisten Follower bewegen, wenn man diesen Insights glauben kann, keine Ahnung. Genau. Und das wäre aber schon echt cool, weil das Leute sind in meinem Alter und auch Leute sind in dem Alter von Menschen aus meinem Umfeld, mit denen ich tagtäglich zu tun habe. Deswegen wäre es toll, wenn es wirklich so ist. Vorwiegend sind es sogar auch Frauen. Es gibt man kann da sehen, welche Geschlecht, es ist total dumm, weil es gibt ja auch noch was anderes außer Mann und Frau, aber das wird da halt so unterteilt und da sind auch die meisten Follower wohl weiblich laut Instagram. Aber ich freue mich natürlich immer, wenn auch mal ein Mann einen Kommentar schreibt oder eine E-Mail hinterlässt und sagt, hey cool, ich habe da was gesehen, das will ich meinem Kumpel, meiner Freundin oder keine Ahnung, meiner Frau schenken, weil die hat so viel Selbstzweifel, die sitzt jeden Abend da und fasst sich an ihre kleine Speckrolle und ist deprimiert. Deswegen gibt es jetzt ein Bild von dir. Ich frage dann auch immer, ob ein Foto von meiner Speckrolle braucht, weil das motiviert dann auch.
Voll gut.
Ja, also wenn ihr da draußen seid und euch nicht wohlfühlt, kann gerne ein Bild von mir rausschicken, dann geht es euch besser. Nein, also ich finde, man muss immer ein bisschen mit Humor auch bei der Sache sein. Ich kann mich selber gut aufs Korn nehmen. Und wenn ich es nicht mache, macht es immer mein Mann. Deswegen, da bin ich völlig fein mit. Aber ich finde es halt immer cool zu sehen, dass die Leute die Bilder anschauen und sagen, ja, darin erkenne ich meine Freundin oder meinen Kumpel oder wen auch immer. Und da ist das Richtige, um die Leute mal wieder runterzuholen und zu sagen, ey, es gibt was Wichtigeres als das Gewicht oder Konfektionsgröße oder, keine Ahnung, lange wellende Haare im Wind, reine Haut.
Sowieso, die sowieso nur diese einen Werbung gibt, wo die am Ende die Schere kaputt gemacht hat. Und könnt ihr euch daran erinnern?
Ja!
Ja, genau,
und richtig. Und die geglänzt haben. Ja, Spaßkopf, ja, oder ja, was ist damals so alt, weiß ich nicht.
Also ich frage mich auch bei dieser Werbung, ne, wenn du so wellendes Haar hast, du brauchst dann keine Schere mehr. Also es ist schon gut, wenn man ab und zu seine Haare schneidet, ne, zumindest die Spitzen. Also ich weiß nicht, was diese Werbung irgendwie rüberbringt.
Keine Ahnung, aber die habe ich echt bei den Kindern begleitet. So. Ich war echt Fernsehkind. Nein, ich finde das auch sehr, sehr super. Und dieses ganze, ja, man nennt das Empowerment, wie auch immer, aber es ist halt krass, weil im Prinzip ist ja diese Selbstliebe. Also ich denke immer so, es ist gut, dass du auch angesprochen hast oder wichtig, nochmal zu sagen, es ist nicht alles, was Körperlichen ausmacht. Eigentlich ist es gar nicht, was dein Körperlicher ausmacht. Eigentlich ist es überhaupt nicht mal existent. Ne? Egal, ob ich im Rollstuhl sitze, egal, ob ich gut sehen kann, schlecht sehen kann, klein, groß, was, whatever. Es ist wichtig, was ich mache und was ich sage und wie ich mich verhalte oder was ich denke. Das ist das Essentielle. Und das ist ganz wirklich genau. So abgefahren, wie sich das so geändert hat. Und ich bin ja auch wirklich viel auf Instagram unterwegs, wegen Recherchezwecken und Kram, und bin da auch wirklich auf diesen ganzen abgefahrenen Profilen, wo ich denke, boah, ihr wisst doch gar nicht mehr, wie er überhaupt richtig aussieht. Klar gibt's auch mittlerweile gute andere Profile. Wir haben auch schon oft im Podcast auch über Körperbehaarung und so geredet, weil das ja auch immer so ein Thema ist, was total absurd ist, ne? Was dann quasi Werbung und Magazine oder die Gesellschaft vermittelt und bei deiner Schwester, das ist halt echt krass. Du kannst, also ich will mich aber nicht alt fühlen, ne? Aber ich hatte auch früh ein Handy gehabt und alles. Aber da hat man sich auch noch angeklingelt, ne? Weil er hatte mal ja kein Geld, man hatte ja eine Prepaid-Karte. Und dann, und dann hat man wieder zurückgeklingelt, okay. Und dann ging das ewig. Und dann hat man sich 10 Millionen mal angeklingelt und so. Dann hat man versucht, in der SMS noch alles abzutrennen, ja, mit zu Großbuchstaben, weil man hatte ja nicht viel Geld. Ja, genau. Und dann SSZ, genau. Schreib schnell zurück. Naja, also auf jeden
Fall. Ja. Oh mein Gott.
Aber das. Aber also ich will damit sagen, das war ein Ding. Und die Schule, habe ich auch viele schlechte Erinnerungen daran. Das war auch da damals kein Zuckerschlecken gewesen. Aber jetzt, wenn du, also die Cybermobbing, Social Media Stuff und dann WhatsApp, wenn du nicht in der WhatsApp-Gruppe bist, bist du gefickt. Ja. Wenn du in der WhatsApp-Gruppe bist, bist du gefickt. Du kannst dich dem nicht entziehen. Es ist immer an und es ist immer da.
Ja, das ist ja das, die können gar nicht mehr abschalten, ne? Dieses scheiß Telefon ist die ganze Zeit dabei und wenn irgendwo Hass gestreut wird, die bekommen es immer ab, weil, wie du schon sagst, sind sie in der Gruppe, ist es scheiße, sind sie nicht drin, ist es auch scheiße. Es ist, die können gar nicht mehr abschalten. Das ist das Krasse. Das kommt von allen Seiten.
Genau, du bist dann weg von der Schule und dann war wenigstens okay, du bist jetzt zu Hause, du hast jetzt eine gewisse Form von Safe Space, auch wenn der Mobbing am nächsten Tag wieder weitergeht, aber irgendwas war da. Aber das, also und da kann man auch von niemand erwarten, der so jung ist und sich ja selbstbewusst hinstellt und sagt, hallo, ich habe wieder ein Nokia 3210 oder wie die Hände noch.
Herzlich willkommen.
Ja, aber ist so, also ich würde auch echt nicht tauschen wollen, ne? Also ich bin so, meine Schulzeit war jetzt vielleicht auch nicht die geilste, aber ich denke mir so, lieber würde ich das nochmal machen, als dass ich irgendwie
jetzt,
heute
oder?
In dem Alter wäre. Also das ist so abgefahren, also ne, auch so irgendwie dazu, so Mobbing hat ja einfach ein ganz neues Level erreicht, so, ne?
Das stimmt.
Also, also gerade eben durch diese ganze Vernetzung und online, also, ne, meine Schwester irgendwie arbeitet ja, ist ja Lehrerin an der Schule und geht jetzt ins Referendariat und so und die hatte jetzt schon mal in den letzten Monaten auch schon mal so ein bisschen Aushilfe in der Schule gemacht und das war so abgefahren, weil dann wurde halt ein Junge aus ihrer Klasse, wurde komplett von der Schule geschmissen, glaube ich, weil nämlich, nachdem sie von ihm halt beleidigt wurde und dann das zu einem riesengroßen Schulding geworden ist und was ich gut fand, dass sie sich da auch als Lehrkraft durchgesetzt hat, so dass sie, weil die sind ja auch zu Lehrern richtig scheiße, ne? Also ich meine, die Lehrer sind noch echt scheiße, aber deswegen, ich hätte ja nie irgendwie, das wäre gar nicht getraut, so, ne? Aber das ist ja irgendwie jetzt so, heutzutage läuft das ja. Eben, aber das ist ja jetzt irgendwie gar nicht mehr so. Aber was richtig krass ist, dass dann nämlich rausgekommen ist, dass der eine Mitschülerin, die ich glaube, ihre Eltern sind irgendwie sind aus China, ne, wurde aufgrund des Coronavirus, ne, von diesem Jungen so heftig gemobbt, der hat ihr Morddrohungen geschickt über Monate.
Oh mein Gott.
Also das muss man sich mal überlegen.
Ja.
Ne? Also der war so wie alt 12 oder so.
Ja. Oh mein Gott, krass.
Alter, denkst du dir doch so, was geht denn bitte ab?
Ja, wie weit die jungen Leute, also die Kinder, sorry, aber es sind doch Kinder, wie weit die gehen, was müssen die denn bitte für einen Hass entgegengewalzt bekommen haben, damit die so entarten und so krass aufeinander losgehen? Das, wirklich, ich kann mir das nicht vorstellen, wie viel Hass sie mitbekommen haben müssen in ihrem jungen Leben, um so zu reagieren. Ich verstehe es nicht. Ich meine, wenn ich jetzt so an meine Kindheit zurück, oh Gott, Flashbacks ohne Ende, aber gab auch richtig geile Zeiten, ne? Gar keine Frage. Ich habe immer viel zu lachen, ob über mich oder andere Begebenheiten. Es war schon cool, aber ich bin früher nicht mit so einem kalten Hass konfrontiert gewesen, wie die Kinder das heute sind. Und da rede ich jetzt nicht nur von Medien, sondern auch echt von körperlicher Gewalt. Das ist heftig. Meine, Gott, nee, ich kann jetzt nicht so viel über meine kleine Biene reden. Aber, also, die Kinder sind richtig hart geworden. Und wenn es da schon losgeht, braucht man sich nicht wundern, dass dann der Typ, der 30 ist, richtig asozial drauf ist und bei Tinder sich irgendwie, keine Ahnung, die Wut rausvögelt oder was auch immer. Ich habe das Gefühl, Sex ist schon manchmal gar nichts Schönes mehr, jetzt so in den Medien oder generell. Wenn man dann doch mal durch das Fernsehen seppt, es geht um kann ich dir sagen, ja, Titten, Schwänze und irgendwie nicht mehr Niveau, keine informative Vermittlung. Es geht einfach nur noch darum zu gucken, wie sich Barbie und Affe auf einer einsamen Insel nackig aneinander reiben. Und dann.
Ja, Cutie kennt sich aus.
Geheims Laster, ich gucke sehr, sehr viel Trash-Formate. Ich habe jetzt auch extra mir kein Kabelfernsehen mehr geholt, weil ich sonst immer versauere, aber ich schaue jetzt immer ganz oft dann auf YouTube nach oder Zusammenfassungen davon. Ja, es ist auf jeden Fall super, super krass. Ich bin so ein bisschen die Zeitfee auch immer. Das heißt, ich habe noch ganz viele Fragen und ja, wir könnten 10 Stunden, also wenn wir der Zeit-Podcast wären, die 8 oder 10 oder 12 Stunden aufnehmen, dann können wir das machen. Aber hallo Zeit, ihr habt uns immer noch nicht entdeckt. Genau, auf jeden Fall, ja, du hast dich auf jeden Fall entschieden, du hast die wunderbare Instagram-Seite gemacht und dann hast du ja auch den Etsy-Shop mit eröffnet. Aber also, wie kam das dann zu? Wann hast du gesagt, okay, ich fühl's, ich bin bereit, ich möchte gerne meine Sachen verkaufen? Ist ja auch trotzdem eine Entscheidung, ne, die man so fällt, auch so nebenbei, wenn du auch noch Vollzeit arbeiten gehst. Darüber sprechen wir dann gleich auch nochmal kurz. Und das würde mich so interessieren. Und dann auch, wie du entscheidest, welche Motive überhaupt ist in den Shop schaffen, ne? Also, weil du zeichnest ja wirklich viel, finde ich, oder viel kommen in Instagram-Feed, aber wo sagt man dann, ah, das ist ein gutes Motiv, das verkaufe ich jetzt als Druck?
Okay, also ich breche es jetzt mal kurz runter. Also das mit dem Shop, da war einfach die Nachfrage immer gegeben. Die Leute haben mir geschrieben, haben gefragt, ob sich das irgendwo hinhängen können. Und das waren am Anfang noch nicht mal Leute aus Dresden. Hier kannte mich wirklich keine Socke. Ich war mal auf dem Hechtfest und schöne Bilder. Und wo kommst du denn her? Ich so, ja, ich wohne die Straße gegenüber Neustadt. Ah, okay. Genau. Und Tatsache bin ich dann auf die Idee gekommen, dass ich es ja vielleicht auch an die Frau, den Mann und an alle anderen bringen könnte. Und da war Etsy eine coole Plattform. Das ist quasi das Äquivalent für mich zumindest zu Davanda. Da können die Leute selbstgemachte Sachen reinstellen. Und da ich alles so lokal wie möglich mache, sprich ich kritzel in Dresden, ich drucke in Dresden und ich verschicke aus Dresden, dachte ich, ist Etsy eine coole Plattform, weil die eben für genau solche kleinen Leute die Plattform bietet. Genau, und zu den Motiven, wann welches reinkommt, da habe ich jetzt nicht wirklich irgendwie einen Plan. Es ist eher immer so ein bisschen Bauchgefühl, vielleicht manchmal so, was mir selber einfach dann im Endeffekt gefällt oder wo ich sage, die Message, die kommt gerade so von mir. Genau. Das ist eigentlich eher so immer der Beweggrund. Da spielt es gar nicht so sehr die Rolle, wie es bei Insta angekommen ist, sondern eher, wie ich dann glücklich oder unglücklich oder so damit bin. Genau, ja.
Und die Leute bestellen auch fleißig bei Etsy, ne? Ich hab geguckt, ich bin ja Stalker mit unterwegs gewesen, da steht da 1409 Verkäufe. Das ist echt viel, ja. So.
Ja, ich freue mich auch immer mega. Ich weiß noch wie heute, als ich 50 Follower hatte, habe ich zu meinem Mann gesagt, guck mal, die würden jetzt gar nicht alle in unser Wohnzimmer passen.
Guter Vergleich.
Ja, genau.
Und mit Corona-Regeln eh nicht.
Genau, jetzt sowieso nicht. Genau, und das war so für mich dieser Punkt, wo ich gedacht habe, ach toll, da gibt es Menschen, die es echt gut finden, was ich mache. Und das ist auch heute immer noch so. Ich freue mich jedes Mal wie eine kleine Moppelfee, wenn da jemand sich die Zeit nimmt und mal schreibt und sagt, hey, es war schön verpackt oder danke für die kleine Karte. Oder der Postbote hat sich über deine Nachricht gefreut. Dann denke ich immer, cool, da habe ich jemanden gerade einen ganz, ganz kleinen Moment gegeben, der einfach ein bisschen schöner geworden ist. Und das ist eigentlich so der Antrieb für mich. Ich verdiene jetzt nicht super viel Geld damit. Es ist eher so, dass ich meine Arbeitszeit und die Kosten so decke. Ich habe auch nur ein Kleingewerbe, was ich neben der Arbeit führe. Und ja, genau. Eigentlich mache ich es echt nur, weil ich Spaß an der Freude habe. Es klingt kitschig, aber es ist wirklich so.
Klingt schön.
Und wenn es irgendwann mal mehr wird, dann suche ich mir einen harten Manager, der mich da durchboxt.
Genau.
Genau, ich habe da immer keine Ahnung, ich streite mich so ungern. Genau. Weil es gibt schon viele, also ihr wisst ja selber, wie es ist. Es gibt dann viele, die auf einen zukommen und fragen, kann ich das bekommen? Und dann sagst du so, Ja, unter der Bedingung und dann wird es doch gemobst. Pinterest ist so eine Sache. Ich habe noch nie ein Bild von mir bei Pinterest angepinnt, aber ganz viele andere und dann wird es immer gemobst. Genau, aber das geht vielen so. Es ist halt so, ist nicht so schlimm.
Das stimmt, das ist auch eine ganz interessante Sache, die du da ansprichst. Also Wendy ist ja auch Künstlerin, quasi Musikerin-Gewerbe drin, also produziert ja auch sozusagen was Kreatives. Und wir haben uns auch schon oft darüber unterhalten, dass eigentlich der Wert der kreativen Arbeit, die man ja macht, ne? Wendy kann ja vielleicht auch noch was dazu sagen, gar nicht wirklich bezahlt wird sowieso und auch nicht gewertschätzt. Und was du auch meintest, mit dass die Leute das klauen, da ist es so einfach mit Copy-Paste und auch bei den ganzen Tätowiererinnen. Und so ist das ja auch richtig, richtig krass und richtig, richtig schlimm. Also da sich auch da durchzusetzen oder dagegen anzukommen, denke ich auch fast ist schier unmöglich. Auch, ja. Und gleichzeitig ist es ein Fluch. Segen, ne? Also du kannst nur verkaufen, genau, wenn du auf Instagram bist und Sachen teilst oder auf Pinterest oder auch als Musikerin, Musiker, Gruppe, whatever. Und du musst ja bekannt werden mittlerweile. Du brauchst das. Ja. Ne? Und dann ist aber dieses Klauen so einfach. Wie noch nie tatsächlich. So, also
wie noch nie, genau. Und man kann es ja noch nicht mal immer zurückverfolgen. Ne? Das ist ja das Nächste. Also wie du sagst, es ist, man ist darauf angewiesen oder man braucht die Reichweite und freut sich. Und auf der anderen Seite weiß man ganz genau, so die einen oder anderen schrägen Vögel sind dann doch dabei, die es nicht interessiert, was es für einen ideellen Wert hat, weil man es eben erschaffen hat, ne? Sondern die sagen, cool, gefällt mir, geile Musik oder tolles Bild, kralle ich mir. Das ist, aber ja, da muss man versuchen, positiv zu bleiben.
Ja, auf jeden Fall. Ich denke, das, was du ansprichst, ist super, super wichtig. Und ich glaube, für jeden Menschen, der irgendwas Künstlerisches macht, so kommt es halt bekannt vor. Ne? Einfach, dass Leute wollen halt auch gerne irgendwie deinen ganzen Stuff irgendwie for free konsumieren, so, ne? Und wollen es eventuell irgendwie für sich nutzen, aber niemand sieht irgendwie, was du für eine Arbeit irgendwie auch da reingesteckt hast. Ne? Und das ist ja auch nicht nur das ist, irgendwie das jetzt gezeichnet zu haben und gedruckt zu haben, sondern auch sich damit auseinanderzusetzen, ne? Die Ideen dafür zu sammeln. Ne? Also da hängt ja voll viel dran auch.
Richtig, und wenn du Glück hast, auch halt immer ein bisschen Herz, ne? Weil wie du sagst, man setzt sich damit auseinander, man verarbeitet irgendwas und es ist dann immer so ein Stück von einem, was man in die Welt schickt. Und ja, es ist cool, wenn die Leute das mögen, aber es ist halt auch traurig, wenn sie es dann so ausnutzen, genau. Aber davon gibt es ja zum Glück nicht ganz so viele. Es gibt ja genug, die, wie gesagt, sich die Zeit nehmen und mal eine coole Nachricht schicken oder einen kleinen Kommentar da lassen. Und das feiere ich viel, viel mehr als die komischen Idioten.
Genau. Das ist eine gute Einstellung.
Das macht ja auch so.
Gibt es ja zum Glück auch viele Leute, die tatsächlich Geld dafür ausgeben. Ne? Das ist ja auch mal so eine Sache, wo ich denke, das ist, man muss das bewusst sein, dass man damit ja Sachen fördert und einfach das entlohnt und diese angemessene Bezahlung der kreativen Arbeit, egal ob man das zum Spaß macht oder nicht, die muss einfach irgendwie da sein. Ne? Also das ist, das darf man echt nicht vergessen. So. Und gerade auch, wenn die kein Lied davon singen, wie hart das im Musikbusiness auf Leute zutrifft, dank Spotify und danke, ich kann alles irgendwie für lau runter machen. Ich meine, ne, um auch von uns aus diesem Podcast zu sprechen, klar, es ist super cool, dass wir das machen können, weil es gibt ganz viel Plattformen mittlerweile, ne, aber wir, also abgesehen davon, dass uns ja niemand sponsort, ja, und auch immer nicht RTL uns Verträge angeboten hat oder irgendwelche Moderationskooperationen, ist es
Jan Böhmermann.
Jan Böhmermann, genau. Hallo Jan, wir sind sehr witzig und wir sind Frauen. Das muss uns schon qualifizieren.
Ziemlich cool. So. Auf jeden Fall.
Aber das ist wirklich so, diese Masse da oder was dann da rausgeht. Und so, klar ist cool, dass man die Möglichkeiten hat, aber jetzt können ganz, ganz, ganz viele Menschen ganz viel wie Radiosendungen konsumieren. So erkläre ich meiner Mutter mal, was ein Podcast ist. Sie denkt, es ist eine Radiosendung nur aufgenommen. Und aber letztendlich ist dieses Prinzip. Jemand macht was und jemand gibt was. Dieses ganz uralte Prinzip, ich gebe dir ein Brot, du gibst mir Eier dafür, nach dem Motto, wird damit total ausgehebelt eigentlich. Und das ist schon krass. Tätowieren haben wir ja vorhin kurz mit angesprochen, als es um Motivklau ging. Und wenn man so ein bisschen runterscrollt bei dir, sieht man, dass du auch mal tätowiert hast, Cindy. Wie ist es denn dazu gekommen und machst du das noch?
Also, wenn ich nicht im OP arbeiten würde, wäre ich von oben bis unten bunt. Also es ist nicht so, dass es dort nicht geduldet wird, aber man muss ja immer eine gewisse Zeit einplanen, um dann das Tattoo heilen zu lassen. Und da ich immer jeden Tag meine Arme desinfizieren muss für 3 Minuten und öfter, da ist das dann mit der Abheilung immer nicht so geil. Deswegen kann ich mich immer nur im Urlaub tätowieren lassen. Und deswegen habe ich nicht so viel, weil ich habe wenig Urlaub, ich gehe nur arbeiten, ich habe ein trauriges Leben. Ja, ist wirklich, oh Gott, ist wirklich so, nee. Also genau, Tattoos fand ich schon immer geil. Dresden, hier gibt es viele Tätowierer, die Leute mögen Kunst, sind alle offen. Und da habe ich dann irgendwann gedacht, ja, warum eigentlich nicht? Kannst ja mal probieren, finde ich schön, würde ich toll finden. Ich habe früher viel florale Motive gezeichnet, weil ich das einfach immer sehr ästhetisch und cool fand. Und dann bin ich mit einem Tätowierer ins Gespräch gekommen. Der hatte tatsächlich mich mal angefragt, ob ich da Bock drauf hätte. Und es hat echt super gepasst. Und da bin ich so ein bisschen mit meinen Stunden auf Arbeit tatsächlich auch runtergegangen, damit ich mich da so ein bisschen bilden kann. Ich habe auf Kunsthaut geübt, dann auf dem Tätowierer, dann auf dem ersten Kunden, der gesagt hat, ja, klar, mach. Keine Ahnung, was sie getrunken hatte, aber die war ganz entspannt. Und ich dann auch. Und es hat geklappt und es war cool. Und da hatte ich eigentlich vor, das so ein bisschen in die Richtung weitergehen zu lassen. OP-Schwester versus Tattoo-Mieze wäre auch ganz cool gewesen. Aber dann Life is a Bitch Sometimes ist halt so. Habe ich quasi meine Stunden reduziert und dann ist die Oma von meinem Mann arg krank geworden. Ich habe eine Diagnose bekommen, die auch nicht so geil war und dann war quasi erstmal die Gesundheit an erster Stelle und Zeichnen und Kunst und Tattoos so arg nebensächlich. Und ja, dann bin ich auch wieder voll arbeiten gegangen, weil ich gemerkt habe, dass ich da gerade null Zeit für habe und auch die Kohle von Arbeit wieder ein bisschen mehr brauche, um das mit der Pflege der Oma und allem drum und dran zu stemmen. Und ja, dann ist es quasi dazu gekommen, dass ich gesagt habe, ich kann mich jetzt nur auf eins konzentrieren, also entweder die Kunst im Sinne von Kritzeleien nach der Arbeit oder die Kunst im Sinne von Tätowieren nach der Arbeit. Und da das immer super viel Zeit in Anspruch genommen hat, mit Vor- und Nachbereiten, mit Üben, mit Motiventwicklung, Kundengesprächen und, habe ich mich dann schweren Herzens irgendwann dazu entschieden, dass es jetzt noch nicht der richtige Zeitpunkt ist. Vielleicht, wenn ich meine Pokémon Halo Koffer.
Ja, Halo Grunurak.
Ja, genau. Wenn ich die finde, dann kann ich mir das vielleicht nochmal überlegen. Aber jetzt muss ich leider hart arbeiten und kann nur ein bisschen nebenbei kritzeln. Genau. Aber an sich, ich liebe Tätowierungen. Ich finde, es ist eine super schöne Art und Weise, Kunst zu verwirklichen, was Cooles damit anzufangen, und werde das sicherlich irgendwann nochmal aufgreifen. Also es ist trotzdem ein Herzenswunsch, es wird es auch immer bleiben und genau, ich arbeite stark drauf zu. Ich gucke dann in meinen Keller und dann geht es los.
Also an alle, die hier Dresden wohnen, vielleicht irgendwann ein paar Jahren habt ihr mal eine neue Tätowiererin hier am Start oder wieder dann. Ich finde das super interessant, genau. Weil man ja letztendlich, wenn man so ein Feed durchscrollt, ja nicht die Geschichten dahinter dann kennt, wie es zu was gekommen ist oder was nicht. Ich finde das immer sehr, sehr spannend. Okay, wir haben, ja, ich schiele gerade hier auf meine Notes. Du hast ja schon vorne ein bisschen jetzt gespoilert, was du mich beruflich machst. Ich habe mich ja angekündigt mit Leutehelferin und du bist operationstechnische Assistentin. Und das finde ich auch super, super spannend. Und in deinen Insta-Stories nimmst du ja auch ganz oft die Leute quasi mit ins Krankenhaus sozusagen. Und vielleicht kannst du uns und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal erklären, was du da eigentlich überhaupt so machst. Was sind deine Daily-Aufgaben da?
Oh, Ja, also ich würde dir am liebsten sagen, Bilder sprechen Worte, aber ich versuche es jetzt trotzdem mal so. Nein, also ich liebe meinen Job. Es ist echt, ich würde sagen, es ist der coolste Job, den es gibt. Meine Arbeit besteht letzten Endes darin, so das Bindeglied zwischen Patient und Chirurg zu sein. Das bedeutet, wenn die Patienten operiert werden, dann bereite ich die Operation vor. Ich habe alle technischen Geräte startklar. Ich sorge dafür, dass die Patienten mit unserem gesamten OP-Team, sprich mit den Chirurgen, den Anästhesisten, den Anästhesiepflegekräften und auch uns OP-Pflegekräften entsprechend gelagert werden für die Operation. Und dann mache ich quasi Messer, Gabel, Schere, Licht. Also ich drücke dem Arzt das entsprechende Instrument in die Hand, dass er quasi arbeitsfähig ist. Genau. Und das macht super viel Spaß. Es ist eine ganz wichtige Aufgabe, weil wir als OP-Pflege oder ich als OTA quasi immer dafür sorgen muss, dass die Sterilität im OP-Saal gewahrt ist, dass der Patient sicher durch die OP kommt. Also dafür sorgen natürlich auch die Ärzte, aber ich habe halt das besondere Augenmerk darauf, ob der Patient korrekt gelagert ist, ob die OP-Aufklärung stimmt, ob die Bilder korrekt sind, die aufgerufen wurden. Also es gibt immer so ein doppeltes Backup. Der Chirurg ist dafür verantwortlich, aber ich genauso, und da gucken dann halt immer mehrere Personen, dass das passt, und dann ist es ein wunderbares Teamwork, was dann während einer OP stattfindet, weil jeder weiß, was der andere vorhat und was das Ziel letzten Endes ist. Und ja, ich habe das früher auch immer so ein bisschen verglichen wie mit so einem kleinen Orchester. Jeder hat so sein Instrument, das er da bespielt und für das er zuständig ist, und gemeinsam kommt dann immer was Cooles bei raus. Im besten Fall können wir dem Patienten richtig gut helfen. Ich selber arbeite in der Viszeral-Thorax-Gefäßchirurgie in der Uniklinik. Wir haben viele Patienten, die wirklich krasse Krankheiten haben. Dazu zählen Krebserkrankungen, Gefäßerkrankungen. Ich betreue auch noch die Kinderchirurgie mit. Das ist immer ein ziemlich emotionales Spektrum, was da auf einen zukommt, weil man immer im Kopf hat, dass es ein Kind ist. Also egal, welche Krankheit da kommt, ob es jetzt meine Schwester ist, die sich dummerweise beim Handball einen Arm bricht, oder aber es ist ein Kind, was wahnsinnig krasse Verbrennungen erlitten hat und wo 40% der Haut weg sind, und das ist erst 2 oder 3 Jahre alt, und man weiß, wie das Leben von diesem Menschen jetzt verändert wurde mit eben diesem einen Tag. Genau, das sind so Sachen, die diesen Job so ganz besonders machen. Die machen ihn schön, die machen ihn aber auch sehr anspruchsvoll. Und man lernt jeden Tag was Neues. Ich habe super tolle Kollegen. Du hast schon angesprochen, man sieht es manchmal in meiner Story. Also obwohl das so ein super verantwortungsvoller Job ist, habe ich mir so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, die Leute so ein bisschen mit dazu zu holen, weil der OP ist immer so, also keine Ahnung, in meinem Bekanntenkreis haben immer alle gesagt, du musst ja bekloppt sein. Mhm. es gibt ja so Memes, du stehst auf Fleisch, dann ist der OP-Saal das Richtige für dich. Und so. Also es gibt schon so Sachen, die so ein bisschen skurril sind. Für viele ist der OP halt so ein Buch mit 7 Siegeln, und das versuche ich gerne mal zu lüften und zu sagen, Mensch, wir sind Menschen, wir machen unsere Arbeit gerne, aber wir machen auch gewisse Sachen mit dem Augenzwinkern, da wo es passt, haben wir Spaß bei der Arbeit, wir lachen viel, wir sind füreinander da. Genauso ist es aber auch cool, wenn dir das Adrenalin durch den Körper rauscht, weil mitten in der Nacht das Telefon klingelt und ja, da halt der Notfall vor der Tür steht, und du weißt aber, du kannst dich auf dich selbst und auf deine Kollegen verlassen, und ihr wuppt das Ding. Also das schweißt zusammen, das bleibt in Erinnerung, und das sorgt dafür, dass es immer interessant ist, auf jeden Fall. Und nach so einem 24-Stunden-Dienst hat man auch immer eine Ausrede, wenn man scheiße aussieht, weil man nachher 24 Stunden auf Arbeit. Dann gibt es immer ein Eis und genau. Ja, das ist cool. Quasi das perfekte Argument für Selbstliebe am Tag danach.
Ja, genau. Auf jeden Fall. Also ja, erstmal so mega Respekt, so, ne? Also finde ich super krass, auf jeden Fall. Und mich würde auch so interessieren, was jetzt irgendwie auch gerade irgendwie während Corona sich irgendwie auch so verändert hat in deiner Arbeit.
Ja, ja, also es ist auf jeden Fall angespannter. Also wir haben wirklich auch in der Uniklinik bei uns viele Patienten, die positiv sind. Verlegungen von außerhalb, wo man manchmal noch nicht weiß, ist der jetzt positiv oder negativ. Also es kommt eine Mehrarbeit auf einen zu und man sieht natürlich auch Schicksale, die im Gedächtnis bleiben, eben Corona-bedingt, wo man sich denkt, krass, es ist halt doch keine scheiß Grippe im Sinne von Schnupfen und Husten, sondern es ist echt eine Erkrankung, die den Körper richtig kaputt machen kann. Und das wird einem jeden Tag ins Gedächtnis gerufen und natürlich wird man dann, also wie soll ich sagen, ich kann schnell aggressiv werden. Nee, aber es ist halt immer so krass, wenn du den ganzen Tag im Krankenhaus deinen Mundschutz trägst, du einen Helm auf hast, neben den Schutzkitteln noch Ibsen-Handschuhe an hast und wirklich dir jede verschissene Bewegung überlegst, weil du dir denkst, Achtung, Covid-positiv, jetzt keine Infektionskette hervorrufen, sondern schön Step-by-Step alles richtig machen, damit du hier niemanden infizierst oder der Nächste, der den Raum durchquert, irgendwie Schaden nimmt, nur weil du dumme Nuss, keine Ahnung, nicht ordentlich abgewischt und desinfiziert hast oder irgendwie was. Also man setzt sich selber so unter Druck. Und dann fährt man nach Hause und hat irgendeinen Idioten in der Bahn, der halt partout keinen Mundschutz aufsetzen will. Und dann kriegt man einfach irgendwann schlechte Laune, weil man sich denkt, ich reiß mir so gern den Arsch für euch auf. Gerne, jeden Tag, immer wieder. Weil es gibt Menschen, die Hilfe benötigen. Aber du, Depp, bist einfach so ignorant und kriegst es nicht hin, deine scheiß Maske zu tragen. Das ist ja wirklich das geringste Übel, was man derzeit auf sich nimmt, nämlich diese scheiß Maske. Ich rede jetzt nicht von Leuten, die einen Attest haben und die wirklich Atemprobleme haben oder es aus anderen Gründen nicht können. Ich rede von den Idioten, die es einfach nicht interessiert, diese Demonstranten, die hier auch durch Dresden gezogen sind, mitten in der Pandemie und sich selber gefeiert haben, bis ins Unermessliche. Ja, also es ist eine Belastung für den Kopf, auf jeden Fall. Es ist auch körperlich anstrengend, den ganzen Tag so ein Visier zu tragen. Ich will gar nicht wissen, oder was heißt, ich will es nicht wissen. Ich weiß, wie krass meine Kollegen auf ITS arbeiten, die 1:1 Corona-Patienten pflegen, die auf dem Bauch liegen und die einfach wirklich hart am Limit arbeiten. Da habe ich es im OP in dem Sinn noch gut, dass ich den Patienten für 2-3 Stunden während der Operation betreue und danach geht er wieder zurück auf Station und für mich ist dann die Zeit mit Corona in dem Moment vorbei. Aber die Kollegen auf ITS, die haben das halt 8 Stunden oder 10-12 Stunden. Bei uns wurden die Schichten teilweise verlängert. Das waren dann keine 8 Stunden, sondern 12 Stunden, die Leute gearbeitet haben. Und ich kenne das aus meinen Diensten. Wenn ich 24 Stunden arbeite, dann auch nur, weil das Adrenalin regelmäßig schießt. Am Tag danach kann man mich quasi neben den Mülleimer stellen. Da bin ich für nichts zu gebrauchen. Und wenn ich mir vorstelle, was sie da leisten, Tag für Tag, also ja, ich fand es schön, wenn die Leute klatschen, aber ich fände es noch schöner, ja, wenn sich Bund und Länder noch was anderes einfallen lassen würden als einen kleinen Lavendel und einen Handshake oder so.
Ja, genau. Das wäre angemessen auf jeden Fall.
Ja, also es gibt viele, die gerade echt zu tun haben während dieser Pandemie. Ich denke an meine ganzen kleinen Geschäfte hier in der Neustadt. Ich habe so eine Angst, dass sich das Bild hier so ändert und einen Laden nach dem anderen schließt. Es gibt so viele Schicksale, die da dranhängen. Ja. Aber es gibt halt auch Hoffnung. Ne? Wir setzen gerade alles dran, dass die Zahlen runtergehen. Die sind runtergegangen. Ich bin mittlerweile geimpft, viele meiner Kollegen auch. Ich bin echt optimistisch, dass ich im Sommer auf einer Insel sitze und mein Whisky und meine Zigarre kriege.
Ja, das gönne ich dir auf jeden Fall.
Danke, danke. Ein bisschen Hoffnung braucht man. Ja, genau. Nee. Mhm. Also
Ja. Die braucht man auf jeden Fall. Und das ist ja auch immer diese Absurdität, die wir auch schon mehrfach besprochen haben, dass es da Menschen in den Systemen gibt, die das System überhaupt am Laufen halten, die so wichtig sind. Und das ist das Gesundheitswesen, ein ganz, ganz großer Punkt davon. Und dann gibt es die Leute, die Hedgefondsmanager, die mit Aktien...
Ja, die Fußballer.
Ja, oder Fußballer rumhandieren, die mit Geld zum Arbeiten, die für uns nicht mal vorstellbar sind. Und sobald man irgendwas sagt wie, hey, das ist doch so eine ungerechte Verteilung, dann heißt Kommunismus, ja. Kommunismus, oh Gott, ja. Sozialisten. Also man muss es ja wirklich, wirklich so krass sagen. Letztens hatte ein Grünpolitiker gemeint, hey, sollte man nicht ein bisschen überlegen, ob es so clever wäre, wenn ganz viele Menschen permanent überall Eigenheime bauen, so wegen Platzmangel vielleicht, so gerade in Stellen,
ja,
wo es genau, natürlich nicht so gut ist und so klimamäßig auch nicht so gut und zack hieß, oh, Eigenheime sollen verboten werden, wo ich so denke,
huch. Hallo,
ich bin noch da. So, aber Cutie ist, glaube ich.
Ich bin so überrascht, dass es nicht mir passiert ist.
Nee, das Cutie ist raus.
Ich war ja prädestiniert. Cutie kommt bestimmt gleich zurück.
Ich führe einfach mal ihren Gedanken weiter, also weil wir haben ja so Hive-Mind. So, ne? So, und deswegen wisst ihr mal, ja, was sind das für Idioten?
Ja.
Super, ich wollte, da kannst du deinen Gedanken selber weiterführen. Ich wollte es gerade für dich ausführen, aber you do you.
Genau, die Eigenheimverbieter, man denkt, was, wie, nee, hat doch überhaupt gar keiner was davon gesagt. Ja, und das ist halt so krass. Und gerade bei dieser Sache, auch bei diesen Klatschen, es ist so absurd. Also ich würde mir total verarscht vorkommen, wenn ich auf einer 12-Stunden-Schicht komme und irgendeiner sieht mich vielleicht und klatscht dann. Wow, ja, das ist ja richtig super. Ne? Also man muss das mal so wirklich sagen. Ne? Und ich finde auch die, also ich arbeite ja selber auch bei dem Träger vom Gesundheitswesen. Ich muss ja irgendwie meine Miete auch bezahlen, weil dieser Podcast hier kein Geld abwirft und so. Und ich finde es auch so absurd, weil ich kenne nämlich die Bürokratie-Seite, also die Seite, ne, der man wickelt das bürokratisch ab und so. Und dann denke ich immer so, boah, meine Arbeit ist so, ja, wie muss sie gemacht werden? Aber Deutschland ist ein reiner Bürokratiestaat, das ist so. Und bei Dingen und Sachen, auch die jetzt wieder zur Diskussion kommen, um nochmal ein bisschen auch wieder Leute zu sensibilisieren für Sachen, die vielleicht jetzt beschlossen werden oder wo man vielleicht mit Nachdruck arbeiten sollte, Privatisierung von Krankenhäusern. Das ist so ein Unding. Zu sagen, okay, Person X bringt so viel Geld mit der Erkrankung, Person Y so viel, Person X darf nur so und so viele Tage liegen, alles andere ist zu viel. Okay. Krankenhäuser können nicht, also wirtschaftlich arbeiten, die sind dafür nicht gedacht.
Krankenhäuser können nicht wirtschaftlich arbeiten, genau, es geht einfach nicht. Warum muss ein Krankenhaus schwarze Zahlen schreiben? Entschuldigung, also ja, aber das, es ist echt schlimm und ich weiß sicher, das Gesundheitssystem bricht irgendwann zusammen. Es wird es nicht mehr lange stemmen können. Diese Pandemie hat es einfach einmal mehr gezeigt, aber ja, ich weiß, was du meinst. Es ist krass, dass ein Krankenhaus von Wirtschaftlern geführt wird.
Es ist genau. Ist krass. Und das ist
ja auch absurd, ne?
Es ist super, super absurd. Du kannst von Falter zu Falter unterscheiden. Ich habe das auch wirklich in der ich werde das jetzt nicht mitbekommen, weil ich arbeite bei einer Krankenkasse so und die dann natürlich auch sagen, okay, oh, die sich die Rechnung angucken und sagen, naja, aber hier müssen wir kürzen, das war eigentlich nicht okay, ne, weil das so ein abgefucktes System ist, wo ich so denke, boah, wenn wir das nicht privatisiert hätten, müssten wir überhaupt nicht überlegen, ob wir Rechnung bezahlen, weil dann würden eigentlich, wie es angedacht ist, die Leute so lange im Krankenhaus bleiben, wie es eben notwendig ist, normalerweise, weil da hängt doch keiner lange rum und sagt, oh, ich habe hier Bandscheiben, nee, ich mache ja mal 10 Monate Krankenhaus oder so. Also das ist halt wirklich absurd. Und diese andere Seite da, weil normalerweise, wenn man ein Patient ist, also A, ist einem das manchmal gar nicht bewusst, du hast das vorhin so schön mit dem Orchester umschrieben, was da eigentlich alles passiert und wie gut dann doch diese Abläufe aufgestellt sind, ne, und dass man in ein Krankenhaus gehen kann oder OP hat und dann wird für einen gesorgt, ne, so, und weil man ja letztendlich sehr hilflos ist in der Situation, ne, also man liegt ja dann aufgeschnitten dort und kann ja da auch nichts machen und muss sich ja auch verlassen können.
Ist man schon ziemlich hilflos, ja.
Ja. Und eigentlich ist es ja so ein übelst gutes System. Problem. Ne? Ich geh dahin, mir wird geholfen. Ich muss mich nicht verschulden dafür. Es gibt eine Solidargemeinschaft, da zahlen Leute Beiträge ein. Und zack, eigentlich ist die Idee ist nicht schlecht. Aber die Umsetzung, da finde ich hapert es auf jeden Fall so ein bisschen. Also,
ja, DRG ist einfach, das sollten wir nochmal überdenken. Da gebe ich dir vollkommen recht.
Ja, also vor allem, DRG werden diese Fallpauschalen genannt. Also die jetzt nicht im Krankenbusiness sind so. Das heißt, jede
Erkrankung. Habe ich im Fernsehen gesehen.
Hast du im Fernsehen gesehen? Das ist ja irre.
Ja, deswegen weiß ich das jetzt, was das heißt, weil da haben die nämlich darüber geredet.
Sehr cool.
Ja, und dass irgendwie in Deutschland so viele Schrittmacher eingesetzt werden, also Herzschrittmacher eingesetzt werden, wie nirgendwo anders auf der Welt. So, weil das halt irgendwie Geld bringt.
Ich weiß, wir sind auch gut mit Wirbelsäulen unterwegs. Ja,
ja, das stimmt. Genau,
aber
das
USA
auch
mit Hüftprothesen. Die haben wahnsinnig viele Prothesen in den USA. Ja, es ist krass, wenn man sich da mal so ein bisschen einfuchst in die Materie.
Crazy shit.
Crazy shit, du sagst es. Aber nichtsdestotrotz muss ja jemand irgendwie mit die Fahne halten, ne? Das ist leider so. Aber wenn ihr dann nochmal eine Runde für mich klatscht, dann nehme ich mir es wirklich gern zu Herzen.
Okay, wir klatschen dann mal.
Wir klatschen einfach für uns alle.
Wir verbessern die Welt.
Wir verbessern, genau. Lass uns eine Menschenkette machen.
Ja, genau. Voll gute Idee in Corona-Zeit.
Voll ist gut.
Oh Mann.
Mich würde nochmal interessieren, als letzte Frage zu dem Thema. Wie hast du dich entschieden, diesen Berufszweig einzuschlagen? Weil, wie du schon gesagt hast, es gibt super viele verschiedene Jobs, die gerade auch im Krankenhausbusiness oder so sind. Aber warum dachtest du gerade, operationstechnisch Assistent? Das klingt ja gut.
Also ich hoffe, dass niemand meiner Chirurgen den Podcast hört. Das vorweg. Also, das Ding ist, ich war schon immer super interessiert, was so Medizin angeht. Also, wie funktioniert unser Organismus, Physiologie, das fand ich alles immer total aufregend. Und wusste, okay, ich will ins Gesundheitswesen, in die Medizin irgendwie. Und dann dachte ich mir, okay, studieren habe ich jetzt keinen Bock und ich will auch nicht irgendwie als Sklave im Gesundheitssystem arbeiten und von früh um 6 bis abends 23 Uhr in der Klinik hocken als Arzt. Genau, und jetzt habe ich quasi den goldenen Mittelweg gefunden. Ich kann mich tagtäglich weiterbilden. Ich kann sehen, wie Studien bei uns in der Uniklinik entstehen, wie Forschung geführt werden, wie neue OP-Verfahren entwickelt werden. Das ist alles super spannend. Aber ich weiß, dass ich danach noch ein Privatleben habe, nachdem ich meinen Job gemacht habe, den ich wirklich gerne mache. Aber ich lebe halt auch gern noch so ein bisschen nach der Arbeit. Und ich sehe das bei uns. Unsere Ärzte sind mit Herzblut dabei. Gar keine Frage. Aber ich für mich könnte es mir nicht vorstellen, früh in die Klinik zu gehen und erst abends irgendwann wieder raus, weil ja ich vom Patienten nicht ablassen konnte. Deswegen war das so für mich der goldene Mittelweg. OP-Schwester beziehungsweise, also irgendwas muss ich noch sagen, ich finde es eine Frechheit, dass OP-technische Assistenten nach fast 32 Jahren Beruf immer noch nicht staatlich anerkannt sind. Herr Jens Spahn. So ein Scheiß.
Also, das ist ja krass. Wusste ich nicht.
Ja, das ist so krass. Der Tag der OTA, der 21.11.1990, da wurde die erste Klasse ins Leben gerufen und ich bin auf die Welt gekommen, deswegen musste ich OTA werden. Nicht staatlich anerkannt. Den Beruf gibt es schon so lange. Und
warum? Ja. Also interessiert es die Leute nicht, die dafür zuständig
Bürokratie.
Sind?
Wir sind ja in Deutschland.
Okay.
Ist wirklich Bürokratie. Sie wissen nicht, ob sie den Beruf in die Pflege stecken sollen oder in einen reinen Assistenzberuf. Es wurde jetzt mittlerweile ein Gesetzesentwurf verabschiedet nach über 30 Jahren. Das hat man jetzt hinbekommen. Ich klatsch mal.
Da klatschen wir mal, ja? Okay.
Genau, und das soll wohl ab 2022 auch offiziell werden. Und solange ich die Unterschrift und mein staatliches Examen noch nicht habe, sage ich nichts. Ich würde mich freuen, wenn es klappt, aber ich bleibe gespannt, sagen wir es mal so. Genau, aber das tut dem Job keinen Abbruch. Ist trotzdem okay, man macht es trotzdem gerne. genau.
Aber ich finde auch.
Es muss ja auch Nachwuchs geben, ne? Es muss ja auch Leute geben, die es machen.
Auf jeden Fall, aber genau. Ich dachte jetzt gerade auch, die Gründe, die du genannt hast, dafür, dass du dich dafür entschieden hast, sind ja absolut legitime Gründe. Ne? Also ich meine, weil du so gesagt hast, du hoffst, dass es niemand das aus dem Krankenhaus hört, aber ich finde, das ist ja auch, also ich meine, es können sich ja Leute dafür entscheiden irgendwie, dass sie all ihr Leben irgendwie da hingeben wollen, aber muss ja auch keiner, ne? Also ich finde, das kann man ja auch nicht erwarten von Menschen.
Der egoistische Teil in meinem, in meiner Person war dann einfach doch ein bisschen größer als der, mit der sich für andere gerne aufopfert. Ich bin ein egoistischer, ja, ich bin egoistisch von Grund auf. Deswegen. Und es ist okay, ist okay.
Absolut. Und das, ich finde, Egoismus braucht man ja auch.
Gesunden Egoismus braucht man ab und zu, ne? Genau. Leute, ein gesunder Egoismus. Selbstliebe ist nicht egoistisch.
Richtig.
Darf man nicht verwechseln. Ja.
Das ist auf jeden Fall ein guter Satz. Selbstliebe ist nicht egoistisch. Und ich finde, wer wie du 12-Stunden-Schichten geht und da seinen Job macht, ist alles andere als Egoismus. Wirklich. Also da sind für mich andere Berufszweige und Ideen, also sowas von viel mehr egoistisch. Ich glaube, ich freue mich, also ist sie wirklich sehr, 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 sehr weit entfernt davon. Und manche Menschen, manche Menschen neigen ja auch tatsächlich zur Selbstaufopferung. Ne? Also das ist einfach so. Manche oder Selbstaufopferung oder manche Leute wollen auch in einer Sache absolut aufgeben, was auch total okay ist, aber
was okay ist, wenn sie mit damit grün sind, genau. Ne? Aber gibt halt auch andere. Genau.
Und die muss es ja auch geben, weil es muss ja auch ganz viele operationstechnische Assistenten geben. Und
richtig, genau. Es muss ja jemanden geben, der danach wieder aufräumt und davor.
Richtig.
Genau. Ja, also nein, es gehört wirklich zu meinem Job. Wir müssen die Instrumente dann wieder wegräumen und den Saal wieder hübsch machen. Und es klang jetzt so wie aufräumen, weil alle anderen Scheiße gemacht haben, aber nein. Also, im Sinne von die Ordnung wiederherstellen. Genau.
Ich bin riesiger Splatterfilm-Fan und ich denke dann jedes Mal an so blutüberströmte OPs und
Nein, zum Glück, also mittlerweile sind wir da zum Glück weg, ne? Ist nicht wie früher mit einem Messer und zack. Es gibt, also wirklich, es gibt so geile Techniken mittlerweile im Saal. Ich bin so ein bisschen bei uns auf Arbeit der Technik-Nerd, also zu Hause gar nicht, aber auf Arbeit blicke ich da immer ganz gut durch. Und wir operieren zum Beispiel mit einem Roboter gewisse Operationen und da bin ich total gern, weil ich das einfach super faszinierend finde, dass der Operateur bei uns in so einer Art 3D-Konsole sitzt und mit seinen Handbewegungen den Roboter steuert. Das finde ich einfach super faszinierend und die Uniklinik, die ist da echt cool drauf, die hat mir quasi die grüne Karte gegeben, dass ich immer wieder mal einen Post über meine Arbeit im OP machen darf. Und da habe ich auch schon, ja, das ist total geil, weil durch die Reichweite erreicht man halt auch noch mal ein paar Leute mit anderen Themen und deswegen finde ich es cool, dass ich das von meiner Arbeit aus auch machen darf. Und ja, die Medizin ist schon echt cool fortgeschritten. Also das ist sehr interessant immer wieder und manchmal auch echt abgespaced, wo man so denkt, krass, was ist denn bitte alles möglich? Also ja, wenn wir irgendwann nochmal zusammenkommen, erzähle ich euch echt mal gern was drüber und genau, es gibt auch mal lustige Bilder aus dem OP, kann ich mir auch zeigen. Also von
cool. Und so. Ja, ich denke, das ist ein Date auf jeden Fall.
Sehr gut. Ich denke auch, das ist ein Date. Ich habe für euch beide noch was Kleines vorbereitet, bevor wir zu unserer wunderbaren Rubrik der Musiktipps kommen. Und zwar spielen wir ein Spiel, was ich mir nicht ganz selber ausgedacht habe. Ich habe mich ein bisschen inspirieren lassen von einer anderen Late-Night-Show, weil das ist egal. Die Fragen, die habe ich mir auf jeden Fall selber ausgedacht. Und das Spiel heißt Fast Thinking, also schnelles Denken. Und es geht im Prinzip nur darum, dass ihr ganz schnell was beendet oder beantwortet. Und das muss nicht der Wahrheit entsprechen. Das darf lustig sein. Kurze. Es ist total egal, wirklich. Es muss nur schnell gehen. Das ist wichtig. Also ich habe jetzt. Es muss nur schnell gehen. Ich habe jetzt. Das ist der Sinn des Spiels. Schnelles Denken. Und ich habe jetzt keinen Stoppo oder so. Aber ich mache dann nervige Geräusche, wenn ich eine Antwort will. Und Und ich habe jetzt, mir 10 Sachen ausgedacht und ich würde euch immer abwechselnd fragen. Ne? Und es können, wie gesagt, schnell und kurz beantworten. Das ist auch noch wichtig. Kurz, also nicht so lange. Und ihr seid immer abwechselnd dran. Ich würde mal sagen, Cindy darf sich aussuchen, ob sie anfangen möchte oder nicht als unser Gast. Willst du anfangen? Oder?
Nee, ich lasse Wendy den Vortritt.
Okay. Alles klar. Frage, kann man hier was gewinnen? Das ist das Wichtigste. Kann ich was gewinnen?
Ich klatsche dann. Ich klatsche dann für diejenige, die gewonnen hat, okay?
Okay.
Alles klar. Oh, jetzt klar. Bin ich heiß drauf. Ich gewinne.
Klatschen immer noch die beste Währung. Okay, gut. Wendy, bist du ready? Bist du bereit?
Ich bin so ready.
So ready. Okay, alles klar. Und Frage kommt, welche Geschmacksrichtung hat die nächste beste Praline der Welt?
Warte,
schnell!
Pussyblume.
Okay, Cindy, wie wurde der Fusselroller erfunden und wer hat ihn erfunden?
Das war wahrscheinlich ein Psychologe, der verzweifelten Hausfrauen helfen wollte und ihnen ein bisschen Zeit ersparen wollte. Und als er gemerkt hat, dass der Holzdildo das Ziel verfehlt hat, kam dann der Fusselroller.
Ja, voll okay. Gut. Okay, sehr gut. Wendy, darum kann der Osterhase den Weihnachtsmann nicht ab.
Oh, ganz einfach, das ist total klar, weil der Osterhase und der Weihnachtsmann waren mal so richtig Best Friends, also sie waren so richtig super close so, und dann hatte der Osterhase eine Freundin und der Weihnachtsmann hat sich an die Freundin rangemacht, so, und Osterhase war so, boah, ey, wir sind voll monogamous, so, es geht überhaupt nicht klar, Weihnachtsmann war so, Dude, komm, chill mal und so, und Osterhase war so, du, fick dich, Weihnachten kann mich am Arsch, so, Ostern over everything.
Okay, that was the story. Cindy, dieses Buch sollte endlich mal geschrieben werden.
Oh Gott. Was?
Schnell!
Warum Schokolade einfach fetzt?
Okay, sehr gut. Geil. Wendy, was ist mit Harald Schmidt nach dem Ende seiner Late-Night-Show passiert?
Oh, das ist eine richtig gute Frage. Was ihm passiert? Oh, er war so, ich wandere auf eine einsame Insel aus, weil ich bin so, boah, ey, ich muss die ganze Zeit immer mit Menschen reden, hat mich hart genervt. So, ich will einmal in meinem Leben nur mit mir fucking alleine sein. Und dann hat man ihn einfach nie wieder gesehen. Und es gibt das Gerücht, dass er sich eventuell Piraten angeschlossen hat, so, aber man ist sich nicht ganz sicher.
Okay. Cindy, wie würde der Wahlslogan von Florian Silbereisen zur Bundestagswahl heißen?
Oh mein Gott, das ist so bitter. Das war schon die Antwort.
Okay.
Oh Mann.
Wendy.
Wie bist du denn auf diese Fragen gekommen?
Das ist mein kreativer Kopfentsprung. Wendy, Fast Thinking. Welche Sendung macht der WDR-Intendant Tim Boro als nächstes?
Oh Gott, ich denke, das nächste wird die letzten Z-Promis.
Okay, Cindy, Angela Merkel ist allergisch auf.
Wie bitte?
Angela Merkel ist allergisch auf. Punkt, Punkt, Punkt. Auf was ist sie allergisch?
Ist allergisch auf.
Ja.
Angela Merkel ist allergisch auf... Oh, fuck, ich bin echt nicht
gut. Schnell. Nervige Geräusche.
Oh Gott. Oh nein, Hilfe, mir fällt wirklich nichts ein. Angela Merkel, das ist eine Frau, mit der ich mich null identifizieren kann.
Es ist egal, es muss nicht stimmen.
Sie, oh, verdammt, sie ist allergisch auf Zellulose.
Okay.
Alles klar.
Wendy, dieses Produkt wird total... überschätzt, aber alle lieben es.
Dieses was?
Dieses Produkt wird total überschätzt, aber alle lieben es. Welches?
Oh Gott. Überschätzt hätte ich jetzt an Männer gedacht, aber lieben stimmt nicht. Dieses Produkt. ich denke, alle lieben es. Also ich bin so eine Hassperson, mir fällt nichts ein. Wird
total überschätzt. Schnell.
Ach so, naja, Trash-TV.
Okay, okay.
Ja, sehr gut. Kurve gekriegt, Wendy, auf jeden Fall. Oh ja, mein Gott.
Okay, Cindy bekommt die letzte Frage. Und zwar, wo macht Christian Drosten nach der Pandemie Urlaub?
Oh, ich weiß wo.
Okay, also Christian Drosten, wenn es einen Raum für einen Podcast gäbe, an dem er sich wahrscheinlich richtig wohlfühlen würde, dann hoffentlich, keine Ahnung, irgendwo am Ballermann, umringt von Leuten, geimpft, ganz entspannt und mit jeder Menge Körperkontakt und Serumaustausch. Wahrscheinlich am Ballermann, umringt von Menschen.
Okay. Oder in Dubai.
Christian Drosten, heißer Influencer. Okay, das war unser Spiel. Fast Thinking.
Yay, voll nice. Applaus. Das hat Spaß gemacht.
Wendy, ich klatsche für dich.
Oh, ich klatsche für dich zurück.
Du hast eine blühende Fantasie. Das ist echt hart. Krass.
Ja, danke.
Zellulose, dann würde sie wahrscheinlich keine Luft mehr holen. Okay, naja. Tut mir leid.
Sorry. Okay, wir kommen zu unserer wunderbaren Kategorie der Musiktipps.
Cuties und Wendys Musikempfehlung.
Ja,
die Idioten ist schon spielen, merken eh nichts mehr.
Hauptsache, man kann dancen.
Hier lasse ich immer Wendy anfangen, weil die hat meistens immer den guten Shit. Also im Gegensatz zu meinem Musikgeschmack, ich suche ja meistens ein bisschen die trashigeren Sachen raus. Wendy, was hast denn du in dein Musikerinnenherz für uns vorbereitet?
Okay, also zuerst habe ich heute eine wunderbare Musikerin, der ich auf Instagram folge und die super cool ist. Ihr Name ist Luna Lee. Und Luna Lee ist richtig geil, die hat jetzt eine EP rausgebracht, die nennt sich die Jams EP. Und sie hat halt auf Instagram, damit ist sie so ein bisschen groß geworden, immer so kleine Snippet-Videos gemacht, wo sie spielt auch Harfe und Harfe ist mein Lieblingsinstrument, deswegen hat sie mich sofort gekriegt. Und hat immer so kleine Snippet-Videos so eine Minute lang quasi gemacht und jetzt hat sie eine EP rausgebracht, nur mit diesen Snippet-Videos. Also Videos, Songs quasi. Ich finde es so eine geile Idee und ich finde jeden Song großartig, der da drauf ist. Und wir nehmen einfach mal direkt den ersten, Cloud Castle. Und es ist so wunderschön, also so Harfe, Bass, Gitarre und so. Und es ist wunderschön, genau. Also Cloud Castle von Luna Lee von der Jams EP ist meine Nummer 1. Und meine Nummer 2, da muss ich jetzt gerade mal gucken, ich habe immer so eine Karaoke-Playlist, in die ich so alles Mögliche eigentlich nur speichere. Die hat nichts mehr mit Karaoke zu tun, ist einfach nur meine, ich finde den Song cool, ich speichere Songs da drin. Und da gucke ich gerade mal rein, genau, und da gibt es, an dem Song habe ich, glaube ich, das letzte Mal schon drauf gemacht, so. Ah ja, Cutie, ich habe was für dich. So, ich bin heute mal ganz trashig. Ich war ja jetzt noch nie, also ich habe jetzt Katja Krasavice jetzt nie so viel verfolgt, ja. Aber die hat ja so jetzt ein paar Songs rausgehauen und ich muss sagen, I'm kinda impressed, so. Genau, also Katja Krasavice hat mich richtig hart beeindruckt mit ihren letzten Releases. Und sie hat einen Song rausgebracht mit Elif, die ich bisher auch nicht kannte, aber die scheinbar mal bei Popstars war und keine Ahnung. Der heißt Highway. Und ich muss sagen, ich finde den Song wirklich gut und die haben ja auch so eine Akustik, Pseudo-Akustik, Live-Version von dem Song gemacht, der eigentlich viel besser ist als der Originalsong, den gibt's bloß nicht bei Spotify. Und ich muss sagen, es ist, also wie gesagt, I'm impressed, so, diese Frau hat mich wirklich umgehauen mit dem, was sie jetzt so musikalisch macht, hätte ich nicht gedacht, ist natürlich super Pop, aber ich find's geil.
Finde ich gut und ich fand den Song auch nicht schlecht, Highway, vor allem die ganz krasse, gute Marketingstrategie, muss man sagen, also dieses ganze Design, wie die das aufgebaut haben, das Video und so, das ist schon gut. Finde ich nicht schlecht. So, Cindy, was hast du denn heute rausgesucht für unsere wunderbare Musikliste?
Also, ich bin wahrscheinlich ein bisschen blöd, was Musik angeht, weil ich...
Sag das nicht.
Das ist auch immer gut. Erstmal richtig
Cutie ist noch nicht dran gewesen. Alles gut.
Ich habe jetzt einfach mal in meiner Playlist rumgeschaut und wir können auf Arbeit Tatsache immer Musik hören, während Operationen sind. Also es muss natürlich passen und es darf kein Notfall sein.
Highway to Hell zum Beispiel.
Dezent. The first cut is the deepest, genau.
Voll geil.
Genau. Nein, aber es gibt Tatsache so Musik, die man gerne auf Arbeit hört, weil sie einen beflügelt und dann einfach alles ein bisschen leichter von der Hand geht. Zumindest geht es mir immer ganz oft so. Und da habe ich jetzt einfach mal in meiner Playlist geschaut. Da gibt es einen Künstler, der ist auch noch relativ neu. Bobby Love heißt der junge Mann und der macht so ein bisschen elektronische Musik und da liegt der Hund begraben. Ich liebe elektronische Musik. Genau, ich früher immer bis früh um 7 im Club und richtig straff. Genau, gut, das kann man bei jeder Musik, aber.
Und am nächsten Tag auf Arbeit, oder was?
Oh nein, das hätte ich, glaube ich, oh krass. Ich wäre wahrscheinlich nicht mal reingekommen. Ich hätte mich wahrscheinlich nicht in grün angezogen, sondern irgendwie in lila oder so. Ja, wahrscheinlich, genau, nein. Genau, und das Lied, was ich von ihm ganz cool finde und was ich immer sehr lange gefeiert habe, über Tage, Monate, Wochen, ist Why. Also Bobby Love, Why. Das Lied gibt es auch bei Spotify und bin ganz fanat in seine Musik. Der hat echt viele Sachen, die mich irgendwie immer abholen. Ja, ihr kennt das ja, jeder hat so seine Beweggründe. Ja. Sei es jetzt der Text oder aber einfach auch nur der Beat, der droppt, genau. Und als zweites, ich war ja kurz davor, was von Ace of Base zu nehmen.
Oh Gott, ich liebe Ace of Base.
Ich hätte es auch super gefunden. Oh, that she wants.
Ja, genau. Ja. Ist immer so geil. Wann immer ich kann, die 90er, die müssen nochmal kommen irgendwie, wenigstens einmal am Tag. Genau, aber da wusste ich nicht, ob ich einen Kopf einziehe, dann, wenn ich eure Reaktion höre. Deswegen dachte ich mir, gibt's noch was anderes, was Aktuelleres, auch aus meiner Playlist. Und zwar ist das von Bang. Keine Ahnung, ob ich es richtig ausspreche, aber Bank mit AY und K hinten, Go With You. Das ist auch so ein elektronischer Style, sage ich jetzt mal. Ich weiß immer gar nicht, wie man es bezeichnet. Vocal Deepel kann man auch noch sagen. Vocal Deep, genau. Deepel, oh Gott. Seht ihr, ich habe wieder 24-Stunden-Dienst. Ihr dürft eigentlich gar nichts verwerten, was ich heute gesagt habe. Der Kopf, der ist so durch.
Perfekt, ist bei mir auch
genau,
so.
Genau, aber das sind die sehr gut. Dann bin ich wieder beruhigt, ja. Wirklich.
Super, danke für deine Auswahl.
So. Ja, gerne, gerne.
Finde ich auch mega gut. Ich glaube, so elektromäßig hatten wir auch noch nie so was auf der Playlist. Ich habe heute von einer Band was rausgesucht oder eine Gruppe, wie auch immer, oder Musikprojekt. Naja, man kann viel dazu sagen. Und zwar hatten die mal einen ganz, ganz bekannten Song, der, würde ich jetzt einfach mal so pauschal unterstellen, sicherlich jeden von uns noch im Ohr ist, weil das ein mega Party-Hit war. Und zwar...
Dragestone Tape?
Nein. Okay, nein, aber das geht so schön. What does the fox say?
Ja, na klar.
Ja.
Oder?
Geil.
What does the fox say?
Cool. Ja,
so. Und, genau, und alle waren damals so, oh, übelst geil, lass mal auf YouTube, lass mal auf YouTube gucken und so. Und da habe ich jetzt mal gedacht, was machen die überhaupt? Leben die überhaupt nur, machen die überhaupt noch was? Und die haben jetzt so alle Einzelprojekte und so, die hießen Ilvis, ich weiß auch nicht, wie man es ausspricht, Ilvis, ja. Und ich habe aber nicht dieses bekannten Song auf die Playlist gemacht, sondern die hatten auch noch sehr, 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 sehr gute andere Songs. Und zwar Stonehenge.
Bester Song.
Großartiger
Stonehenge.
Song. Bester
oh,
Song.
Den.
Der ist so gut. Und Massachusetts. Das ist auch noch
ja,
super.
Geil. Voll.
Und ich dachte wieder, oh mein Gott, man muss das wieder mal aufleben lassen. Man fühlt sich immer sehr alt, weil die Songs sind tatsächlich auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Sind zwar keine 90er, sind aus den 2000ern, aber sind auch nicht, naja, muss man mal wieder ein bisschen hip machen, finde ich. Wenn ich DJ wäre, würde ich es auf jeden Fall spielen.
Oh. Voll geil.
Okay, damit war es das so. Also für uns heute ist ein kleiner Podcast, ein kleiner Service-Podcast in Überlänge gewesen. Ich habe auch noch einen kleinen Service-Hinweis. Wenn ihr Cremes habt, Handcremes, Gesichtscremes, ist egal. Und die Tube ist quasi alle. Ihr denkt, ihr kriegt nichts mehr raus. Schneidet die am oberen Ende auf, dann guckt mal rein. Es ist übelst viel an den Wänden. Richtig viel Creme, wirklich. Ihr könnt ja mega viel sparen.
Ja.
Und dann setzt ihr das Ding einfach hinten wieder drauf. Das war mein Service-Dienst vom Podcast. Und wir verabschieden, also erstmal noch vielen, vielen Dank, liebe Cindy, dass du heute bei uns.
Ich habe zu danken.
Kleinen schnuckeligen Podcast war es. Mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und
cool, mir auch, auf jeden Fall. Oh,
genau, alle geht auf die Instagram-Seite, sind ja noch ein paar mehr Follower als wir, so ungefähr 10.000 mehr. Und like trotzdem noch die Seite Cinderell Design. Ich poste das auch nochmal und man postet es auch nochmal in der Story. Wir verabschieden uns hier immer traditionell in einer Fremdsprache. Kannst du irgendeine Sprache sprechen, die nicht Deutsch ist? Noch. Wo du irgendwie weißt, wie Tschüss heißt. Du Tschüss. Es muss nicht langes sein.
Einfach mein Au revoir. Genau.
Dann nehmen wir das doch. Au revoir.
Dann nehmen wir das doch mal wieder. Au revoir. Dann macht's gut.